Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich willkommen heißen zur 32. Sitzung des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement und damit zur letzten Sitzung dieses Unterausschusses in der Legislaturperiode. Ich darf die Kolleginnen und Kollegen Ausschussmitglieder ganz herzlich begrüßen, vor allem, dass diesmal auch mal mehr in physischer Präsenz anwesend sind. Ich darf ganz herzlich begrüßen den parlamentarischen Staatssekretär Stefan Zirke und weitere Sachverständige, zu denen ich nachher noch komme. Und wir haben über WebEx auch verschiedene Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus den Bundesministerien, die in den letzten Jahren mit uns immer wieder Berührungspunkte hatten. Ich darf eingangs noch zum Geburtstag gratulieren. Die Kollegin Katrin Werner hat am 25.05. einen mit Sicherheit, wie ich meine, noch jugendlichen Geburtstag gefeiert. Dafür herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen hier aus der Runde. Ich darf darauf hinweisen, dass die Sitzung im Parlamentsfernsehen live übertragen wird und darf deswegen auch die Zuschauerinnen und Zuschauer unseres Internet-Livestreams ganz herzlich begrüßen. Die Sitzung des Wissen Sie, die wird zum Zwecke der Aufzeichnung und Erstellung eines Protokolls wird die Sitzung aufgezeichnet. Deswegen auch nachher bitte darauf achten, das Mikro erst anzuschalten, bevor Sie da merklich hineinsprechen. Und ich will noch darauf hinweisen, dass die Kolleginnen und Kollegen der SPD zeitlich etwas unter Druck sind, weil um 13 Uhr die Fraktionssitzung beginnt und deswegen müssen die Kolleginnen der SPD um 13 Uhr spätestens weg, wahrscheinlich eher mehr, weil es in Präsenz ist. Und der Herr Staatssekretär muss auch um spätestens 13 Uhr in der Sitzung zugegen sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Ich gehe davon aus, dass Einverständnis mit der Tagesordnung besteht und komme zu Tagesordnungspunkt 1, Engagementpolitik in der 19. Wahlperiode, Bilanz und Ausblick. Ich will ganz kurz als Vorbemerkung vorwegschicken, dass es uns einfach wichtig war, einfach nochmal Protagonisten einzuladen, die uns über die Jahre begleitet haben. Uns ist durchaus bewusst, dass das natürlich aufgrund des Arbeitsprogramms, das wir absolviert haben und das wir uns selbst auferlegt haben, sicher nicht möglich ist, alle einzuladen, zumal es vor allem auch Corona nicht mehr zugelassen hat. Ich glaube, dass wir über die Jahre schon sagen können, dass wir ein Stück weit auch Wegbegleiter und Sachverständige zu schätzen gelernt haben, die wir auch heute gerne zu Gast gehabt hätten, aber das gelingt eben in dem Umfang nicht. Deswegen darf ich heute ganz herzlich begrüßen den parlamentarischen Staatssekretär Stefan Zirke, der nachher einleiten wird, der uns auch, ich sage es mal, im Namen des zuständigen Ministeriums immer begleitet hat, auch sehr oft, das will ich an der Stelle auch noch mal erwähnen, auch sehr oft anwesend in den Sitzungen war. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen und zeigt, glaube ich, auch letztendlich die Bedeutung des Unterausschusses und auch die Bedeutung der Themen. Ich begrüße ganz herzlich Jan Holzer als Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Und ich weiß, dass die Frau Peranic uns auch zugeschaltet ist, zumindest per WebEx. Auch an Sie beide ein herzliches Willkommen. Dann darf ich in persona begrüßen den Herrn Tobias Chemnitz, den Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen, auch schon öfters zu Gast. Und die Runde komplettiert dann ebenfalls ein guter alter Bekannter, wobei alt nicht im Sinne von alterstechnisch gemeint, Dr. Ansgar Klein, der uns über WebEx zugeschaltet ist, der Hauptgeschäftsführer des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement, BBE. Vom Ablauf, es kommt jetzt zunächst ein Statement vom parlamentarischen Staatssekretär und danach moderiere ich die Reihenfolge durch bei den Eingangsstatements der übrigen Sachverständigen, wobei wir da ungefähr so 5 Minuten als Zielgröße anpeilen sollten. Und dann kommen wir zu einer Frage- und Statementrunde aus den Fraktionen, wo wir Fragen sammeln und dann nochmal zu der einen oder anderen Antwortrunde kommen können. Aber dadurch, dass alle schon bei uns zu Gast waren, glaube ich, sind wir hier alle routiniert. Und ich darf die Statementrunde eröffnen und an den Herrn Staatssekretär übergeben. Bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, vielen Dank für die Einladung, für das kurze Statement, was wir hier als Ministerium geben können. Vorab auch vielen Dank nochmal für die Vorstellung letzter Sitzungswoche im Familienausschuss, für diesen auch für den umfangreichen Bericht, den der Unterausschuss und Sie als Vorsitzender natürlich in Federführung abgegeben haben, inhaltlich sehr stark. Und die Dicke zeigt auch, dass dieser Unterausschuss entsprechend auch agiert und gewirkt hat. Und dieses Agieren und Wirken, das haben wir im Ministerium natürlich auch wohlwollend wahrgenommen, nicht nur wahrgenommen, sondern haben dieses Agieren auch in unseren Beratungen und in unseren letztendlich Ergebnissen, die wir zum einen als Gesetzgeber, als Ministerium ins Gesetzgebungsverfahren in den Bundestag gebracht haben, mit vielen Innovationen, vielen Hinweisen natürlich aus diesem Unterausschuss und vor allen Dingen auch, sind ja Mitarbeiter aus den Ministerien heute auch hier und bleiben auch, wenn ich die Sitzung verlassen muss, die dann auch hier gerne zur Antwort stehen. Auch dafür Dankeschön, dass hier eine enge Zusammenarbeit ist. Ja, das Thema Engagement, Zivilgesellschaft, Ehrenamt ist ja ein Thema, was ich hier nicht groß ausbauen muss, was weit über 30, 40 Millionen Menschen in Deutschland beschäftigt, sie ohne eine Bezahlung, also ohne monetäre, aber dafür vom Herzen her umso viel wichtiger, sich für die Gesellschaft, für unsere Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland engagieren, arbeiten, Freizeit in Kauf nehmen und dann auch sicher in dem Ergebnis immer ein gutes Gefühl haben, etwas zurückzugeben oder etwas zu geben. Ich denke, da haben wir auch zum einen als Ministerium, aber auch der Gesetzgeber, der Bundestag, auch die Aufgabe, das entsprechend zu unterstützen, weiterzuführen, dass der politische Diskurs hier natürlich geführt ist, ist gewollt. Natürlich ist der Bundestag eine Zusammensetzung der verschiedenen Berufsgruppen, Bevölkerungsteile der Bundesrepublik und natürlich auch entsprechend mit Schwerpunktsetzungen. Unsere Schwerpunktsetzungen im Ministerium waren natürlich zum einen das Engagement und das Ehrenamt, wie es im Koalitionsvertrag natürlich auch beschrieben ist, einen Schub zu geben, hier auch unterstützend zu wirken. Die Diskussion über die Einrichtung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt zeigt das. Also ich denke, sie zeigt es insbesondere auch, wie unterschiedlich auch zum einen in der Regierung Ministerien beteiligt sind, vom Sport über Blaulicht bis hin Landfrauen, also landwirtschaftlicher Bereich, hat die Engagementstützung doch gezeigt, wie breit aufgestellt Engagement, Ehrenamt, Zivilgesellschaft ist und wie viele Ministerien sich dort auch mit beschäftigen. Und der Unterausschuss, daher hat auch hier der Dank, ist wirklich ein Ausschuss, der das versucht zu bündeln, der versucht, die vielen ministerialen Einstellungen auch zusammenzuführen und letztendlich in der Engagementstiftung auch als Zeichen dann mit auf den Weg gebracht zu haben. Jeder weiß, dass wir als Familienministerium natürlich anfangs mit einer anderen Vorstellung mit der Engagementstiftung reingegangen sind, also dass das Konstrukt anders aus dem Ministerium heraus gedacht war, aber letztendlich die Parlamentarier in Zusammenarbeit mit diesem Ausschuss, mit dem Familienausschuss eine Engagementstiftung auf den Weg gebracht haben, die jetzt noch nicht mal ein Jahr, Janis, glaube ich, auf den Weg gebracht wurde. Finanziell da auch nochmal Danke an die Haushälter, die ja auch hier in diesem Ausschuss vertreten sind, nach einem Jahr wirklich schon Gutes, sehr Gutes geleistet hat und vor allen Dingen nach einem Jahr auch leistungsfähig ist und auch die Anerkennung, glaube ich, des Ausschusses der Ministerien hat und das ein gutes Zeichen ist, wo wir auch vor Ort helfen. Also nicht nur die großen Player sollen profitieren, sondern vor allen Dingen natürlich auch die, die in Ehrenamt, in Engagement unterwegs sind und diese Unterstützung wirklich brauchen. Also das ist schon ein Meilenstein gewesen in der Engagementpolitik und da auch nochmal der Dank an diesem Ausschuss. Sicher auch in den Fraktionen sehr viel diskutiert und dass wir das so gut auf den Weg gebracht haben. Dann freue ich mich nochmal bei der Engagementstiftung, dass wir natürlich zum einen die engagierte Stadt weitergeführt haben. Engagierte Stadt ist eine super Kooperation mit vielen Partnern in Deutschland, aber auch, dass das Thema engagiertes Land mit aufgenommen wurde und auch, dass hier die Deutsche Engagementstiftung und Ehrenamt natürlich auch dieses engagierte Land mit für sich als Thema gefunden hat und das ja mit vorantreibt, weil wir wissen, gerade im ländlichen Raum ist doch Zivilgesellschaft, organisiert sich Zivilgesellschaft doch schwerer, allein aus der Entfernung heraus, aus dem, was vor Ort für Möglichkeiten sind oder auch alleine von der Anzahl der Menschen, die im ländlichen Raum wohnen, hat das da der urbane Bereich doch immer etwas einfacher als der ländliche Raum. Und von daher gut, dass hier auch der Unterausschuss den Fokus auf den ländlichen Raum nochmal speziell auch dank des Vorsitzenden nochmal genommen hat, weil da ist wirklich noch viel Unterstützung nötig, dass wir hier Strukturen auch unterstützen. Ja, wir haben das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus mit auf den, also weitergeführt, sogar dank der Haushälter und dank des Ausschusses auch den Mehrgenerationenhäusern nochmal pro Jahr mehr Geld zur Verfügung gestellt, weil diese Mehrgenerationenhäuser ja auch vor Ort eine wichtige Aufgabe erfüllen, gerade auch in Zeiten, als wir Corona-bedingt viel unterschiedliche Menschengruppen zusammenbringen mussten, die nicht unbedingt digital avisiert sind, sondern da haben auch Mehrgenerationenhäuser, glaube ich, einiges geleistet, um auch hier den Zugang zu der digitalen Welt mit zu ermöglichen. Und da auch nochmal den Dank an diejenigen, die sich da auch immer mutig sind, auch Anträge zu stellen und sich hier auch im Ehrenamt dann eben entsprechend zu engagieren. Engagierte Stadt sagte ich schon und ein Partnerschaftsprogramm, was glaube ich auch nochmal so zeigt, wie doch unsere Bürger organisiert sind, ist natürlich Menschen stärken Menschen, dass sich jemand an die Hand nimmt, um ihm zu helfen, aus guten Gründen ihn hier mitzunehmen, in die Gesellschaft mit einzuführen, zum Teil natürlich aus der Flüchtlingsproblematik, die wir hatten, heraus, also von selbst organisiert und jetzt sogar im zweiten Schritt, dass wir gesagt haben, es ist ja nicht nur die zu uns kommen, sondern auch Menschen stärken Menschen ist natürlich auch ein Programm für die hier leben und die auch Hilfe brauchen. Und dieses Programm Menschen stärken Menschen, so stark wie der Titel auch ist, so stark ist auch das Programm. Und so stark brauchen auch hier die Menschen die Unterstützung. Und es ist eben ein Programm, was wirklich direkt auch wirkt und nicht, wie man ja oft uns auf Bundesebene vorwirft, dass das eben große Programme sind, wo man nicht gleich in die Tiefe zielt. Aber dieses Programm zielt, glaube ich, genau dorthin. Stand Mai 2021 haben wir 147.000 Partnerschaften. Und das ist, glaube ich, auch eine super Zahl, die natürlich noch wachsen darf und wachsen soll. Und da natürlich auch für die nächste Legislatur immer sehr viel Arbeit noch vor uns liegt. Und mit dieser Arbeit, die vor uns liegt, möchte ich noch das Bundesprogramm Demokratie leben ansprechen. Demokratie leben eben in einem Bereich Extremismus, Rechtsextremismus, Linksextremismus, also alle Extremismusarten, aber auch religiöser Unterschiede doch hier wirkt und die Gesellschaft, also die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass dieses Programm auch wichtig ist, dass wir hier auch vor Ort den Kreisen, Gemeinden, aber auch den Ländern Hilfestellung geben, um genau das, was bei uns in der Verfassung, in den Länderverfassungen steht, auch durchzusetzen, umzusetzen und hier Hilfestellung zu leisten. Und der Aufwuchs bei Demokratieleben zeigt es ja auch und auch der Abruf der Mittel bei Demokratieleben zeigt es, dass das Geld und die Ideen auch gefragt sind. Ja, der größte Teil, der natürlich auch im Namen es hat, ist der Bundesfreiwilligendienst, der Jugendfreiwilligendienst. Da freue ich mich wirklich, dass wir auch dank des Ausschusses es geschafft haben, zum einen Menschen mit Behinderung hier zusätzliche Möglichkeiten zu geben, die Zeiten zu verkürzen, die Verstetigung des Bundesfreiwilligendienstes, des Jugendfreiwilligendienst, dass auch Freiwilligendienste in Teilzeit durchgeführt werden. Auch das war immer ein großes Anliegen, auch was flexibler zu machen. Und der Bundesfreiwilligendienst ist ja auch Jugendfreiwilligendienst, also so ein gutes Programm, dass man ja jetzt auch nicht nur in der Regierung, auch unter den Parlamentariern oder in den Parteien darüber nachdenkt, wie geht man noch viel intensiver mit Menschen, die einen Freiwilligendienst leisten wollen, um, da gibt es ja viele Ideen. Die Ideen, denke ich, werden auch in der nächsten Legislatur eine große Rolle spielen. Und da bin ich gespannt, was dann, wer auch immer dann Verantwortung übernimmt, dann auch mit diesen Ideen macht, weil der Bundesfreiwilligendienst, der ist schon als Wort, als Institution fest, auch in der Bevölkerung manifestiert. Und glaube, da braucht man auch gar nicht groß, wenn man rausgeht, erklären, was Bundesfreiwilligendienst ist. Wir müssen nur Möglichkeiten schaffen, dass es eben auch Bundesfreiwilligendienste weiter gibt und vielleicht sogar noch einfacher oder auch vielleicht sogar, dass jeder, der einen Freiwilligendienst machen möchte, ihn auch dann letztendlich bekommt. Nicht immer überall, höre ich ja aus dem Haus. Also wir haben natürlich Wartelisten in bestimmten Bereichen, aber woanders ist es eben so, dass wir noch viele Freiwillige suchen würden. Das kennen Sie alles. Das brauche ich jetzt hier, glaube ich, nicht erklären. Da sind die Fachleute. Aber zum Schluss noch mal rückblicken. Vielen Dank aus Sicht des Ministeriums, auch der anderen Ministerien, für die ich hoffentlich auch sprechen darf, für die Arbeit, die Sie geleistet haben, für das, was wir zusammen auf den Weg gebracht haben, für die Anhörung, die Sie organisieren, die Fachgespräche, die Sie durchführen, wo wir auch als Ministerium dankend sagen, dass wir dabei sein können, dass wir die Inhalte mitnehmen können, dass wir daraus natürlich auch lernen und auch leben letztendlich, dass vor allen Dingen der kurze Draht auch zwischen uns, lieber Alexander, Dankeschön, gestimmt hat. Nicht alles muss man auf Leitern oder ministeriellen Wegen hoch und runter machen. Das kostet oft Zeit. Das ist in dem System so, dass man aber auf kurzen Draht auch vieles hinkriegt, auch schneller mal an Informationen kommt, weil der Freiwilligendienst, glaube ich, ist es auch wert, es nicht auf eine lange Bank zu schieben, sondern wir müssen kurzfristig zügig handeln. Was natürlich Corona-Krise anzusprechen natürlich auch zeigt, ist, dass viele Freiwillige, Ehrenamtler, Engagierte hier sehr guten Dienst auch geleistet haben für die Menschen, für die Bundesrepublik und dann auch entsprechend trotz der Einschränkung immer versucht haben, Ehrenamt am Laufen zu halten, Sportvereine, wir kennen die Diskussion, wie schwierig es ist in Hallen, aber auch Musikvereine, die es schwierig haben, und alle so die engagiert sind und da auch vielleicht noch mal als Appell, wir müssen natürlich auch jetzt drüber nachdenken, wieder Mitgliedergewinnung. Die Corona-Zeit hat nicht unbedingt dafür beigetragen, das sagen zumindest die ersten Untersuchungen, dass die Vereine viele Mitglieder gewonnen haben, sondern eher stagnierend bis verloren haben. Und da muss man, glaube ich, nochmal neu ansetzen, dass man hier nochmal das voranbringt. Aber was Sie geschafft haben, ist es eben, die Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, die Themen auch dort zu setzen, wo sie gesetzt werden müssen, die Themen natürlich auch bei den Institutionen, bei den Interessensvertretern, ohne die Sie ja vor Ort auch die Arbeit mit leisten und bündeln und an uns herantragen, ist auch schwierig ist für uns als Ministerium, aber auch als Ausschuss, denke ich, zu arbeiten und die Themen mitzunehmen. Aber das haben Sie geschafft. Das haben Sie auch in einem guten gemeinschaftlichen, kritischen, natürlich muss auch kritisch sein, Außenkommunikation gemacht. Und meine persönliche Einschätzung ist, dass wir gemeinsam sehr viel erreicht haben. Wir haben nicht alles erreicht, auch das liegt im System. Aber wir haben vieles erreicht für viele Freiwillige, die heute natürlich auch ein Dankeschön von dieser Seite aus erfahren. Und wo ich mich auch bedanken möchte bei denen, die echt viel, nicht nur in der Flüchtlingskrise, sondern auch jetzt in der Corona-Krise, aber auch davor und in Zukunft leisten werden. Der Ausschuss die Intention sind natürlich, Engagement, Ehrenamt in einen Hauptausschuss zu überführen. Das begrüße ich persönlich selbstverständlich, weil wenn es über die Hälfte der, also über die Hälfte der deutschen Bevölkerung, also 30 Millionen ist die Zahl, die immer gesagt wird. Ich gehe davon aus, dass wir weit über 40 Millionen sind, hier ein Engagement freiwillig an Tag legt, denke ich, ist es auch ein gutes Zeichen, wenn man da entsprechend auch agiert. Vielen Dank, alles Gute und wir werden uns ja sicher noch in anderen Funktionen, in anderen Bereichen wiedersehen. Und mir hat die Arbeit super Spaß gemacht, dem Ministerium danke auch, auch im Namen der Mitarbeiter des Ministeriums vielen Dank. Und dann freue ich mich auf eine gute Diskussion und auf weiter gute Zusammenarbeit.
Vielen Dank, Herr Staatssekretär, für das Eingangsstatement. Ich habe eine Begrüßung noch unterschlagen, weil er vor allem heute auch physisch da ist. Herr Dr. Stegmanns, an der Stelle auch noch mal ein herzliches Grüß Gott. Auch eine Person, die uns über die Jahre intensiv begleitet hat, Leiter der Unterabteilung 11 Engagementpolitik. Also noch mal ein herzliches Willkommen. Wir fahren fort in den Eingangsstatements und als nächstes wäre der Herr Holze dran. Bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung, heute mit Ihnen Resümee zurückzuschauen und auch ein Stück weit vorauszuschauen. Der fünfte Freiwilligen-Survey aus dem Jahr 2019 unterlegt, dass die Engagementquote auf vergleichbar hohem Niveau ist. Millionen von Menschen engagieren sich. Einerseits engagieren sich mehr Personen, aber die Zahl derer, die mehr als 6 Stunden pro Woche investierten, die ist andererseits zurückgegangen. Der dritte Engagementbericht, ein weiteres Forschungsvorhaben, hat den Fokus auf junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren und zeigt das große Interesse am gesellschaftlichen Engagement, gerade bei jungen Menschen, hat einen hohen Stellenwert. Allein diese Zahlen zeigen, wie wichtig die Arbeit dieses Unterausschusses ist. Und deswegen ist es richtig und wichtig, dass sich der Deutsche Bundestag hier mit den Belangen der vielen Engagierten befasst. Entsprechend, einiges wurde genannt, was auf den Weg gebracht wurde, unter anderem das Jahressteuergesetz 2020 mit Änderungen im Bereich der Gemeinnützigkeit, das der Ausschuss konstruktiv begleitet hat, die Schaffung der Teilzeitmöglichkeit in den Freiwilligendiensten, aber auch die Gründung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt mit dem Stiftungszweck der Stärkung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und des Ehrenamts, insbesondere in ländlichen und strukturschwachen Räumen. Ja, es gibt ein Gesetz, was diese Stiftung gegründet hat, was diese Stiftung geschaffen hat. Und nach wenigen Monaten der Existenz kann ich sagen, vielen Dank, dass Sie uns diesen Rahmen gegeben haben, in dem wir in hohem Maße Unterstützungsmöglichkeiten für das Ehrenamt und das Engagement auf den Weg bringen können. Nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch ganz konkret auf dem Wege der Beratung, der Fördermöglichkeiten, aber auch der Qualifizierungsmöglichkeiten. Unsere Herangehensweise dabei ist, auf Augenhöhe mit den vielen Engagierten zu agieren, eine partnerschaftliche, nachhaltige und auf Dauer angelegte Zusammenarbeit zu entwickeln. Und dafür haben Sie uns den Rahmen gegeben. Das darf ich an dieser Stelle schon einmal sagen und dafür auch herzlichen Dank, glaube ich, im Namen der vielen Engagierten sagen zu dürfen. Sie haben die Corona-Gesetzgebung auf den Weg gebracht, die es den Vereinen und Engagierten ermöglicht hat, gerade auch in Zeiten von Corona, Ihr Engagement weiterhin konstruktiv zu bearbeiten, also auch Mitgliederversammlungen durchzuführen im digitalen Raum, auch wenn die Satzung das nicht umfasst hat, in einer atemberaubenden Schnelligkeit, die auch dem einen oder Engagierten durchaus Respekt abzollte. Aber man muss auch sagen, was bleibt zu tun? Der Normenkontrollrat des Landes Baden-Württemberg hat aufgezeigt, dass 42 Tage im Jahr oder 6 Stunden pro Woche engagierte Vereine, mittelgroße Vereine mit bürokratischen Hürden befasst sind. Und das spiegelt auch unsere Beratungspraxis wider in der Stiftung, dass wir mit vielerlei rechtlicher Fragen, steuerrechtlicher Fragen oder Förderfragen befasst sind. Insofern bleibt einiges zu tun. Und auch das Interesse an unseren Fortbildungen, gerade im Bereich, wo es um bürokratische Hürden geht, zeigen einen enormen Zulauf an. 400 bis 500 Anmeldungen, gerade in diesen Fragen, wo es um bürokratische Hürden geht, zeigen, dass es ein hohes Interesse und eine hohe Unsicherheit im Bereich der Bürokratie gibt. Insofern sollte der Blick nach vorne auch die bürokratischen Erleichterungen nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft eine Rolle in diesem Ausschuss spielen. Und unsere Förderpraxis zeigte einen weiteren Bedarf auf im Bereich der Digitalisierung. Zur Erinnerung, im letzten Jahr haben wir ein Förderprogramm aufgelegt, womit wir über 1.800 Organisationen mit dankenswerterweise über 20 Millionen Euro unterstützen durften. Dankenswerterweise deshalb, weil uns der Deutsche Bundestag dies zur Verfügung gestellt hat. Aber es zeigte sich, dass es ein hohen Bedarf an Digitalisierungsvorhaben im Bereich der Zivilgesellschaft gibt. Und auch dieses Förderprogramm konnte nicht alle Bedarfe erfüllen. Eine zehnfache Überzeichnung zeigte uns, dass wir auch in diesem Falle weiter arbeiten müssen und auch werden. Wir werden ein weiteres Programm im Bereich der Digitalisierung auflegen, wobei es uns nicht nur darum geht, ganz klar Hard- oder Software zu finanzieren, sondern auch beratend zu begleiten und auch immer wieder unseren Service dahingehend aufzubauen, dass wir den Engagierten zur Verfügung und zur Seite stehen. Deshalb werden wir unter anderem auch eine IT-Support-Hotline auf den Weg bringen, wo sich Engagierte an uns wenden können, wenn sie Fragen zum Umgang mit Software, mit Hardware haben, um ihnen dabei hilfreich zur Seite zu stehen. Und das, glauben wir, ist der richtige Weg, im Bereich der Digitalisierung einen Schritt weiterzukommen. Aber hier, glaube ich, müssen wir uns in der nächsten Legislatur sicherlich auch noch einmal darüber unterhalten, was dort weiter getan werden kann, um der Zivilgesellschaft im Bereich der digitalen Transformation zur Seite zu stehen. Wir haben uns dankenswerterweise ja auch die Möglichkeit, im Bereich der Förderung unterwegs zu sein. Wir werden ein Mikroförderprogramm auflegen, weil wir feststellen konnten im vergangenen Jahr, dass sehr viele kleine Organisationen auf uns zugekommen sind und auch diese Unterstützung tatsächlich abfordern. Ein weiterer Dank, dass wir die Möglichkeit bekommen, ein Programm Aufholen nach Corona aufzulegen, was es uns ermöglicht, die von Herrn Staatssekretär Zierke angesprochenen Problemstellungen oder Herausforderungen im Bereich der Mitgliedschaften, die nun gerade in Zeiten von Corona aufgetreten sind, ein Stück weit zumindest entgegenzukommen. Sie alle wissen, dass die Vereine Problemlagen haben, neue Mitglieder zu gewinnen, dass eine gewisse Entwöhnung aus dem Engagement eingetreten ist, bis hin zu finanziellen Schwierigkeiten der Vereine. Und da wollen wir mit dem Programm Aufholen nach Corona entsprechend Unterstützung leisten. So wie wir auch im Bereich der Strukturstärkung in ländlichen und strukturschwachen Räumen Unterstützung leisten wollen und werden mit einem eigenen dafür aufgelegten Programm. Ich glaube, dass auch dieser Rahmen durchaus dafür da ist, auch mal Wünsche zu äußern. Ich würde mir wünschen, wenn wir den Bereich der Bürokratie und Entbürokratisierung auch weiterhin im Blick und im Fokus behalten, ob es in der Koalitionsvereinbarung wieder aufgeführt wird wie in der letzten Legislatur, würde ich zumindest für wünschenswert halten, wenn wir dann auch ganz tatkräftig dabei sind, die Dinge anzupacken, wie unter anderem in einem Beispiel, das gerade auf den Weg gebracht wurde, das Transparenzregister. Insofern für mich bei dem ganzen Ärger und bei der Kritik, die dabei eine Rolle spielte, ein wunderbares Beispiel dafür, wie Ehrenamt und Engagement in den Fokus geraten ist. Und zwar, indem hier eine Bereichsausnahme für das Ehrenamt und das Engagement, so will ich das mal nennen, bei der Schaffung dieses Gesetzes vorgenommen wurde. Also die Besonderheiten des Ehrenamtes und des Engagements hier in den Fokus und auch in die Beschlussfassung eingeflossen sind. Und das würde ich mir wünschen, wenn wir daran gemeinsam auch in der Zukunft arbeiten könnten, die Auswirkungen der parlamentarischen Gesetzgebung auf das Ehrenamt immer wieder zu untersuchen. Dafür braucht es aber einen starken Partner im parlamentarischen Raum. Ob der Unterausschuss dafür das richtige Format ist, möchte ich an dieser Stelle einmal ein Fragezeichen dran machen. Ich wünsche Ihnen, dass es auch in der Zukunft einen starken Ausschuss gibt, noch stärker als er bisher ist, und möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken bei Ihnen für die konstruktive Zusammenarbeit. Ich weiß, dass die Schaffung der Stiftung nicht unumstritten war, und trotzdem haben Sie uns die Chance gegeben, mit Ihnen gemeinsam für Ehrenamt und Engagement zu wirken. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bei allen Mitgliedern des Ausschusses bedanken und auch die Gelegenheit nutzen, mich bei einem der drei hier anwesenden Häuser, die die Stiftung tragen, zu bedanken, beim BMFSFJ, möchte es aber gleichzeitig auch auf die anderen beiden ausdehnen, weil es wichtig ist für uns, von diesen drei Häusern getragen zu werden. Und deswegen auch herzlichen Dank für die partnerschaftliche und konstruktive Zusammenarbeit beim Aufbau dieser Stiftung, die wir gerne auch in der Zukunft fortsetzen wollen.
Vielen Dank, Herr Holze, für das Eingangsstatement. Und wir leiten über zum Herrn Chemnitzer. Bitte.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sachverständige, sehr verehrter Herr Staatssekretär, ich freue mich heute sehr, dass ich bei Ihnen sein kann. Und ich habe mich sehr über Ihren Bericht gefreut, der ja kritisch auch beleuchtet hat, neben allem, was Sie an Themen durchgearbeitet haben, wo vielleicht Schwierigkeiten, Herausforderungen in der Engagementpolitik liegen. Ich habe mir mal markiert, was ich wichtig fand. nämlich dass Dialog und Austausch nicht ausreichen, sondern aus den artikulierten Handlungsbedarf aus der Zivilgesellschaft heraus braucht es politische Lösungen. Und wenn diese Lösungen nicht eintreten, dann schafft das Frustration. Und das können wir auch ganz gut, glaube ich, am Schluss meines Vortrages bei Corona auch sehen. So. Wir brauchen engagementfreundlichere Rahmenbedingungen, das kann man auch unterstreichen. Wir brauchen einen Dialog mit der Zivilgesellschaft, der auf Augenhöhe stattfindet. Und wir bräuchten eine Neuauflage der Engagementstrategie auf Bundesebene. Und das zeigt sich meines Erachtens auch ganz gut in den Bund-Länder-Runden, die Sie ja als Haus begleiten. Das ist gut, dass wir die haben, aber die tagten uns zweimal im Jahr. Und bei allen Herausforderungen, glaube ich, wäre da schon mal eine höhere Sitzungsfrequenz dringend notwendig. So. Also wir sehen das, was hier passiert ist. Herr Holz hat einiges erwähnt, was es an Verbesserungen gab. Was hat mir wirklich gefehlt auch so? Und zwar eine gemeinsame Vision, Ihre gemeinsame Vision als Koalitionäre, wie Sie Engagementpolitik in der Breite und in der Tiefe systematisch fördern und nach vorne bringen können. Wie meine ich das denn so? Also, dass man die Vielfalt zeigt, aber auch in die Tiefe der einzelnen Themen. Jan Holz hat erwähnt, Digitalisierung. Wir können auch andere Themen aufgreifen, die auch unter den Nägeln brennen. Und da hat mir eine gemeinsame Haltung Ihrer beiden Parteien gefehlt dann in der Regierung. Und da gab es ein Miteinander, was auch handwerklich profund war, aber es gab auch viel Gegeneinander oder es gab unterschiedliche Vorstellungen. So. Und das hat meines Erachtens dazu geführt, und was ich bedauerlich finde, wir konnten gar nicht das Potenzial des Engagements, was wir immer wieder hören, auch in anerkennenden Worten, abrufen dann für die Weiterentwicklung unseres demokratischen Gemeinwesens, unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts gerade und nach der Corona-Pandemie. Und das möchte ich kurz an 7 Beispielen aufzeigen. Herr Holzer hat schon das Jahressteuergesetz erwähnt. Da gab es so Verbesserungen, auch Anhebung der Übungsleiterpauschale, der Ehrenamtspauschale. Das nutzt natürlich einen größeren Verein. Also für kleinere Vereine ist das nichts. Da hätte man das Geld vielleicht besser nehmen können und in die Förderung zu stecken. Die Abgabenordnung erweitert worden. Aber der Einsatz für Demokratie, eigentlich das Wesentliche, was bürgerschaftliches Engagement ausmacht, da konnten sie nicht zusammenkommen. Und das ist bedauerlich, glaube ich, für alle, die sich jetzt gerade in diesen schwierigen Zeiten, die so polarisierend sind, für die Demokratie einsetzen. Herr Holzer hat erwähnt, das Transparenzregister, das war toll. Also auch die Zusammenarbeit, angestoßen dann beispielsweise von der DAKU und anderen Verbänden, Bündnis von Gemeinnützigkeit, die BAKFA war auch mit dabei, hier in die Debatte zu gehen und zu merken, wir können zusammen was verändern. Aber das spannende Moment war ja, dass vorher gar nicht Engagement mitgedacht worden ist. Und das hat mir auch wieder gezeigt, irgendwie wird dann repariert, nachrepariert, das war auch toll. Aber vorgedacht wurde das nicht als Vision bei den Transparenzregister. Und dann hat es ja auch gelungen, dank Ihres Einsatzes, das dann wieder nachzujustieren. Das fand ich auch gut so. Sie haben erwähnt, Programm Menschen stärken Menschen, das ist famos, wir sind da auch dabei. Es gibt tolle Zahlen, es gibt tolle Geschichten. Und jetzt muss ich lobend erwähnen, dass es jetzt gelungen ist, das jetzt 5 Jahre lang immer wieder zu verlängern. Und indem ich das jetzt schon loben muss, sieht man ja schon das Fatale, dass wir immer wieder in so einer Verlängerungsschleife drin sind und dass es nicht gelingt, dieses Programm in den Verstetigungsrahmen zu bekommen, wo jetzt schon die Kolleginnen und Kollegen sind, die diese Arbeit vor Ort leisten, die Vielfalt abbilden. Wir haben Migranten-Selbstorganisationen dabei, die ihren Projektleiterinnen jetzt nicht sagen können, wie geht's jetzt eigentlich nächstes Jahr damit weiter. Und das ist auch wieder schade bei allem, was wir da an Bestätigung erfahren in dem Programm. Wir hatten die Diskussion um das Demokratiefördergesetz. Ich habe das so gesehen, es gab Entwürfe und am Ende fehlte dann auch wieder diese gemeinsame Vision. Warum wollen wir das? Demokratie leben in einen anderen Rahmen zu überführen. Wir hatten ja auch, und daran mag ich auch noch erinnern, weil vieles durch Corona überlagert worden ist, wir hatten die Anschläge in Hanau, wir hatten den Anschlag in Halle. Uns war es danach wichtig, hier ein Zeichen zu setzen, auch für Migranten-Selbstorganisationen, für Menschen, die sich für die Demokratie einsetzen wollen, hier einen anderen Gesetzesrahmen zu finden. Und das meine ich eben, dass es hier nicht gelungen ist, eine gemeinsame Perspektive darauf zu setzen, wie bekommen wir das zusammen hin. Wir hatten die wissenschaftlichen Berichte, die Herr Holzer auch erwähnt hat. Das ist großartig, das ist wichtig, dass wir die haben, dass sie in Ihrem Haus liegen, dass die regelmäßig finanziert werden, dass wir die Vermessung haben sozusagen. Über was sprechen wir jetzt eigentlich? Wir haben dann eine gute Problemanalyse Und darin steckt ja auch ein Auftrag für uns. Ja, wir wollen vielfältiger werden im Engagement beispielsweise. Wir wollen nachdenken, wie können wir mit den geringeren Zeitbudgets umgehen. Wir wollen darüber nachdenken, wie können wir Digitalisierung nutzen, um Engagement zu verbessern. Aber es fehlt jetzt irgendwie ein Stück und das wäre so ein flankierendes Programm. Ja, also dass man jetzt sagt, da gibt es einen Auftrag aus diesen Berichten heraus und dann gibt es ein Programm, gerne auch durch Sie, euch abgewickelt, wo man dann sagt, das wird dann ausgespielt. Wir teilen die Analyse und dann tun wir was gemeinsam, um hier Verbesserungen zu erzielen. So. Wir hatten die neue Stiftung, da leite ich auch über. So, es ist famos, was ihr da geleistet habt. Ihr habt Engagement und Ehrenamt sichtbar gemacht. Ja, es war beeindruckend, wie es gelungen ist, dieses erste Programm auch auszuspielen. Aber auch hier sieht man irgendwie, es gab zwei konkurrierende Ideen. Ja, einer Servicestelle, wo man jetzt auch gesehen hat, da gibt es einen Bedarf, auch im Fall Entbürokratisierung vor allem auch und Beratungsbedarf, wie Herr Holze dargestellt hat. Und es gibt die Förderidee, ja. Aber die beiden Ideen, da fehlt mir jetzt die Vision, wie passt das zusammen? Und ich glaube, da brauchen wir noch Zeit. Da braucht es auch eine Vision von der Stiftung. Und die jetzt gerade ja auch, was wir sehen, sehr pragmatisch. Jetzt ist es gelungen, diese Mittel zu bekommen, was auch großartig ist, aufholen nach Corona. Aber es fehlt eben auch der systematische Ansatz, jetzt zu sagen, wie beraten wir und wie schaffen wir jetzt gleichzeitig zu fördern und wie greift es ineinander. Und ich denke, da brauchen wir noch Zeit und da müssen wir der Stiftung Zeit geben. Und die Stiftung braucht auch einen Rahmen, der entbürokratisiert ist, ja, so wo mehr Handlungsspielräume da sind. Es ist gut, einen Stiftungsrat zu haben, der kritisch drauf guckt. Aber es ist natürlich schlecht, wenn man dadurch so viel Zeit verliert. Wir sind jetzt schon Mitte des Jahres und leider sind die Programme immer nicht da. Und das heißt dann wieder für die Kolleginnen vor Ort, da ist ein Druck da, dass wir bis Ende des Jahres das Geld ausgeben müssen. Also ich sehe da großes Potenzial bei der Stiftung. Wir müssen ihr die Möglichkeit geben, in ihren Bereichen zu wachsen. Aber wir brauchen auch die Unterstützung der betreffenden Häuser weiterhin. Es kann nicht sein, dass wir jetzt sagen, wir haben ja die Stiftung und damit ist jetzt Engagementpolitik beendet, sondern die Stiftung ist ein Instrument einer wirkungsvollen Engagementpolitik. Und am Schluss natürlich noch Corona, Corona, Corona. Sie haben es erwähnt, herausragendes Wirken der Zivilgesellschaft. Sie war schnell, kreativ, innovativ. Sie hat den Menschen die Möglichkeit gegeben, im Lockdown selbstwirksam tätig zu werden. Sie hat Solidarität sichtbar gemacht, zur Grundversorgung beigetragen, neue, innovative Engagementmöglichkeiten entwickelt, nicht nur Einkaufshilfen, sondern digitales Mentoring bis hin zu Briefe schreiben in Altersheim. Sie ist arbeitsfähig geblieben, hat sich digitalisiert, die Chance genutzt und dafür gab es die politische Anerkennung, auch dass Ehrenamt und Engagement systemrelevant sei. Es gab ein Gespräch der Bundeskanzlerin mit Ehrenamtlichen, es gab in den Ländern Unterstützungsprogramme, es gab Überbrückungshilfen und Darlehen aus dem BMFSFJ. Es gab ein Digitalisierungsprogramm, was sehr schnell aufgebraucht war, aus der Stiftung. Also es wäre zu viel gesagt, dass wir im Regen stehen gelassen worden wären. Aber mehr als eine Regenjacke, die für die einen zu eng, für die anderen zu weit und die trotzdem nicht richtig trocken hält und jetzt bei der Hitze schon anfängt zu bröseln, ist bei allen Bemühungen, glaube ich, leider nicht herausgekommen. Und es gibt ja keinen universellen Schirm, der auch jetzt bei den zukünftigen Wetterwechseln und den Herausforderungen helfen würde. Wie beispielsweise im Kulturbereich mit Neustart Kultur, 1 Milliarde Euro zur Aufrechterhaltung von Infrastruktur und Zukunftsperspektive. Das ist natürlich ein anderer Wertschätzungsrahmen, der Sicherheit gibt und Lust auf Zukunft macht. Und jetzt haben wir die Situation, jetzt wird ja die Regenjacke jetzt im Trockenen aufgehängt. Es macht sich ein bisschen erschöpfungsbreit. Und ich glaube, die Organisationen sind ja in Vorleistung gegangen. Die eigenen Ressourcen sind aufgebraucht. Und jetzt braucht es nochmal für die kommende WP, für die kommende Sitzungszeit dann auch nochmal ein Programm. 7 Punkte hätte ich für Sie jetzt so. Die ersten sind relativ einfach. Mir hat es gefehlt, den Beitrag des Engagements auch jetzt in der Corona-Zeit nicht nur da, aber auch dort besonders sichtbar zu machen. Das können wir alle machen. Ich finde, das ist sehr untergegangen. Mir hat auch ein Gipfel gefehlt im Bundeskanzleramt. Mir hat es gefehlt, dass die Engagementministerin viele zivilgesellschaftliche Organisationen öffentlich einlädt und zeigt, was wir geleistet haben. So. Ich würde mir wünschen, dass es eine Selbstverpflichtung für die Zukunft gibt, dass in diesem Bereich nicht gekürzt wird. Das ist jetzt die große Angst, wenn die Haushalte zusammengestrichen werden, gerade in Kommunen, wo die Mittel eh schon knapp sind, dass wir dann letztendlich zum Opfer einer Krise werden, wo wir selber dazu beigetragen haben, die zu bewältigen. Die bürokratische Vereinfachung, die Jan Holze erwähnt hat, Mensch, die können wir doch einfach da beibehalten. Also virtuell was geben, man könnte das fortschreiten, es gab Vereinfachungen im Vergaberecht, das können wir doch einfach weitermachen, finde ich so. Es gab die Länderunterstützungsprogramme, die werden jetzt teilweise auslaufen.
Herr Kimnitzer, ich möchte ganz kurz den Blick auf die Uhr schärfen, weil uns das sonst nach hinten raus schwierig wird, gerade wenn die Kolleginnen und Kollegen der SPD weiter müssen. Nur als Hinweis.
Okay. Und da würde ich mir wünschen, dass die fortgeführt werden, dass dazu beraten wird. Wir brauchen einen anderen engagementpolitischen Förderrahmen, der für mich nicht mehr zeitgemäß ist. Wenn man daran rumdoktert, am Zuwendungsrecht, um Gemeinnützigkeitsrecht, bleibt es anachronistisch. Und wir brauchen eine andere Form von Grundförderung. Und ich würde mir wünschen, neben einem Vollausschuss, dass wir eine neue Form finden, wie Zivilgesellschaft und Staat zusammenwirken kann. Ich denke da an eine Art ständige Vertretung der Zivilgesellschaft auch im Parlament. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Rat für Demokratie und Engagement, wie jetzt der Ethikrat, noch mal ganz anders und das Thema zusammen nach vorne bringen könnte, um dann zu beschreiben, jetzt 20 Jahre nach der Enquete-Kommission, was kann bürgerschaftliches Engagement in unserem Land leisten und wie bringen wir es gemeinsam vorwärts. Um eine Chance zu erkennen, braucht man eine zweite, sie zu sehen, und das wünsche ich mir für die nächste Wahlperiode. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kimnitzer, auch für die zahlreichen kritischen Anmerkungen. Und den Abschluss macht bei den Eingangsstatements der Herr Dr. Klein vom BBE. Bitte.
Ja, guten Tag in die Runde, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete und Abgeordnete. Ich freue mich auch hier, eine Bilanz und einen Ausblick machen zu können. Und in aller Kürze würde ich zur Bilanz feststellen, und das hat der Herr Staatssekretär Zierke, das hat Tobias Chemnitzer auch schon erwähnt, es ist sehr viel passiert in dieser Legislatur. Also man kann nicht sagen, das war keine produktive Legislatur für Engagement und Demokratiepolitik. Aber es sind einige Dinge, die auch relevant sind, eben auch nicht umgesetzt worden, weil auch in der Koalition dazu keine Einigung bestand. Ich werde mich in meiner sozusagen Ausblicksfunktion beschränken auf einige zentrale Punkte. Also einmal zunächst der Hinweis beim Thema Digitalisierung. Auch hier der Dank an Innenministerium und Bosch Stiftung, machen wir ja gerade auf nationaler Ebene einen Forumsprozess, der im Grunde die Bedarfe, die vielfältigen Bedarfe der Zivilgesellschaft im Prozess der Digitalisierung zu einer Agenda komprimiert, die Ende des Jahres vorliegt. Meine Bitte wäre, diese dann aufzunehmen und für die reformpolitische Umsetzung, für die Förderprogramme etc. Näher zu beleuchten. Da sind auch Fragen dabei, wo soll denn eine Bundeszentrale für digitale Aufklärung platziert werden? Wie hängt die mit der Bundeszentrale für politische Bildung und anderen Institutionen zusammen? Wo sind die maximalen Synergien? Fragen dieser Art. Also das heißt, bei Digitalisierung werden wir ein ganz großes Entwicklungsprogramm weiter haben müssen. Und wir haben auch eine riesige Agenda. Die stellt das BBE gerade zusammen und zum Jahresende auch allen zur Verfügung. Zweiter kurzer Anmerkungspunkt ist auch schon erwähnt worden, aber ist so grundsätzlich, dass ich das nicht übergehen kann. Das ist eben das Gemeinnützigkeitsrecht. Da waren wir seitens der Zivilgesellschaft schon ein wenig erschrocken, dass hier in Teilen grundsätzlich die politische Tätigkeitsdimension gemeinnützigen zivilgesellschaftlichen Handelns in Frage gestellt wurde. Auch nach geltendem Rechtsverständnis der Fachleute ist zur Umsetzung der gemeinnützigen Zwecke die Meinungsbildung, die öffentliche Wahrnehmung, die Anwaltsrolle und vieles andere mehr für zivilgesellschaftliche Akteure zwingend, sodass zwangsläufig politische Themen mit den eigenen gemeinnützigen Zielen verbunden sind, dass bestimmte Zwecke wie Förderung der Demokratie hätten aufgenommen werden können, war schon erwähnt. Aber die Unsicherheit, dass die politische Dimension gemeinnützigen zivilgesellschaftlichen Handelns im Grunde möglicherweise zur Aberkennung dieses Rechtsstatus führt, ist noch im Raum und die wirkt. Und das muss man im Blick halten und damit umgehen, die Grundsatzfrage mal irgendwann hinreichend klären. Das also eine zweite Anmerkung. Eine dritte Anmerkung gilt selbstverständlich dem geplanten und nicht realisierten Demokratiefördergesetz. Hier wurde schon erwähnt, dass in der Koalition kein Konsens erzielt werden konnte. Die Gefahr, die Sorge bei der Union, da könnten dann zu viele linke Akteure gefördert werden im Kampf gegen sozusagen extremistische, gewaltorientierte, unzivile Handlungsformen. Also ich möchte dafür für die Zivilgesellschaft sagen und für das Bundesnetzwerk, die wir parteiunabhängig sind, Gewalt ist Gewalt, ob von links oder von rechts. Und der Umgang damit hat natürlich andere Kontextherausforderungen, ob es rechts oder links ist. Bewusstsein oder ob es islamistisch geprägt ist. Das sind ja viele Faktoren und das ist tatsächlich komplex. Aber wir lernen, dass die politischen Lernhorizonte, Engagement als Lernort, im Alltag des Engagements und der Teilhabe gepflegt werden müssen. Deswegen brauchen wir Strukturförderung für die Infrastrukturen vor Ort, damit auch in strukturschwachen, aber nicht nur in strukturschwachen Räumen, diese kompetenten, begleitenden, unterstützenden Infrastruktureinrichtungen im Sozialraum wirken können und damit den sozialen Zusammenhalt und die politische Integration fördern. Denn das muss man ja auch sehen. Wir haben alle zusammengelernt. In unseren eigenen zivilgesellschaftlichen Handlungsräumen befinden sich Akteure, die unzivil sind, die uns herausfordern, die gewaltorientiert sind, die mit Drohungen arbeiten, mit Lügen arbeiten. Und ob es rechts oder links ist, ist jetzt nicht das Thema, sondern allein die Art und Weise, wie man das macht, ist für uns das Problem. Und deswegen möchte ich nochmal sagen, wir brauchen die kompetenten Infrastrukturen vor Ort. Nicht nur in den strukturschwachen Gegenden brauchen wir eben eine Strukturförderung. Und Demokratie leben gibt es jetzt, Gott sei Dank, verstetigt und ausgeweitet, aber es ist doch im Grunde immer noch eine Projektförderung, wo längst Strukturen gefördert werden. Da muss man sich auch so ehrlich machen und die Rechtsgrundlage anpassen. Also das, ich plädiere nachhaltig dafür in der nächsten Legislatur, denn in dieser ist ja wohl nicht mehr gelungen, dieses Thema der Strukturförderung durch Bundeskompetenz bei engster partizipativer Einbindung der Länder wirklich nach vorne zu nehmen. Also das Demokratiegesetz oder wie immer man es dann am Ende nennen mag, wenn es zu einer Bundeskompetenz führt, die die Infrastrukturen vor Ort für Engagement und Teilhabe als Strukturen betrachtet und auch fortentwickeln lässt. Wir diskutieren im Leben über ein gemeinsames, integriertes Curriculum für solche Infrastrukturhauptämter, weil die hochkomplex sind, digitale Kompetenzen, Vernetzung, multisektorale Ansprache und vieles andere mehr, lokale Bildungslandschaft. Das ist ein weiterer Punkt. Die Engagementstiftung wurde schon erwähnt. Ich kann nicht ersparen, nochmal darauf hinzuweisen, das Bundesnetzwerk ist das größte multisektorale Netzwerk für Engagement und Partizipation auf nationaler Ebene in Europa. Wir sind nicht eingeladen heute für den Stiftungsrat. Wir haben eine enge, vertrauensvolle Kooperation mit dem Vorstand, das möchte ich an der Stelle gleich sagen. Aber es war schon eine gewisse Verwunderung bei uns, dass wir im Stiftungsrat gar nicht angedacht waren. Wir beobachten das natürlich auch als Wächter des Feldes. Und wir laden auch die Engagementstiftung ein. Wir wollen nicht, dass parallele Diskursräume und Förderpolitiken entstehen, sondern wir möchten Diskursräume des Netzwerks der DSE anbieten, auch für die förderstrategischen Fragen, weil wir die schon haben und sie nicht doppelt brauchen. Und weil ein Diskurs, der sozusagen nicht nur auf Förderung zielt, sondern einfach die Erfahrung auswertet und gemeinsame Agenten bildet, sehr wichtig auch für die Engagementstiftung sein dürfte. Ich bin auch bald durch, aber der Hauptausschuss für Engagement, das ist seitens des BWE seit Legislaturen eine Forderung, weil wir ja selber zu der Gründungsfiguration nach der damaligen Enquete zu bürgerschaftlichem Engagement, wir sind gegründet worden auf Empfehlung dieser Enquete, sonst würde es uns gar nicht geben. Und wir denken eben, dass eine Enquete für Engagement und Demokratiepolitik nach der 20 Jahren der Engagement-Enquete genau die richtige Antwort wäre, um komplexe Fragen, die sich jetzt in diesen Konfigurationen stellen, gemeinsam mit dem Bundestag zu beantworten, der Herzkammer der Demokratie, wie ich sie wirklich auch verstehe und wie wir sie verstehen. Und da muss für die Zukunft der Demokratie sind eben Engagement und Demokratiepolitik im Zusammenhang, deswegen Hauptausschuss auch unsere Forderung, so wichtig, dass möglicherweise eine neue Enquete diese vertiefenden Dinge machen kann. Ich habe mich ja im Bundestag und auch in diesem Ausschuss über die Bedeutung von Bürgerräten und über die Ambivalenzen der direkten Demokratie in der aktuellen Debatte schon geäußert. Das möchte ich nicht wiederholen. Und bei der Engagementstiftung habe ich mich schon geäußert. Wir hoffen sehr auf weitere Förderung. Wir sind in einer vertrauensvollen, guten Kooperation mit der Stiftung, etwa das Projekt Engagierte Stadt mit dem Projekt Engagiertes Land enger zusammenzuführen. Da gibt es gute Erfolge. Und wie gesagt, wenn unser Forum Digitalisierung dann
vielleicht sucht er die Einwahl nochmal. Dann will ich die Zeit nutzen, mal auch schon in die Runde zu fragen, wenn es Wortmeldungen gibt. Ja, Kollegin Stadler, bitte.
Also als erstes möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Rückmeldung, die wir jetzt erhalten haben von allen Experten, einschließlich Ansgar Klein. Und ich bin sehr dankbar auch über die kritischen Punkte, weil ich schon Sorge hatte, dass wir jetzt nicht wissen, was wir in der nächsten Legislatur machen sollten. wenn es uns gelingt, den Hauptausschuss zu bekommen. Und da rechne ich jetzt einfach stark mit, weil wir zumindest hier uns alle einig sind, haben wir ja jetzt doch noch einige Punkte, die wir mit auf den Weg nehmen und dann umsetzen können. Von daher herzlichen Dank auch für die konstruktive Kritik, das ist wichtig. Für die Herr Holz, ich habe noch eine Frage an Sie. Ich nehme wahr, dass die Stiftung ja noch nicht ganz so bekannt ist, wie wir das wünschen. Also zumindest wir kennen sie, wir steuern das durch, überall reden wir über die Stiftung. Aber immer wieder gibt es so Momente, wo gerade auch kleinere und mittlere Organisationen sagen, oh, das wusste ich gar nicht. Gibt es irgendwie etwas, was Sie noch bräuchten oder was Sie sich wünschten, wie wir das unterstützen können, dass gerade die Zielgruppe, die wir ja haben, mehr von Ihnen weiß? Das würde mich noch mal interessieren. Und von Herrn Chemnitz haben wir ja ganz viele Wünsche schon bekommen. Deswegen danke dafür. Auch, dass ich Sie heute nach langer Zeit mal wiedersehen darf. Das freut mich auch, ehrlich gesagt, und Sie gesund und munter zu sehen. Und dann hätte ich noch eine Frage an Ansgar Klein, der jetzt irgendwie gerade nicht da ist. Und wenn er wieder da ist, dann Ansgar Klein, stelle ich die Frage schriftlich. Weil es bringt ja nichts, wenn er sie nicht hört. Nee, glaube ich nicht.
Ja, wobei wir bislang jetzt da noch keine Rückmeldung haben.
Ich würde vielleicht, können Sie das oder könnt ihr das mitnehmen oder ihn fragen, wenn er wieder da ist und wir nicht da sind. Mich würde noch mal der europäische Blick interessieren, weil er sehr stark auch im Engagement Europa unterwegs ist. Welche Punkte sieht er, was wir von uns aus hier noch tun könnten, um gerade auch dort eine stärkere Stimme oder eine unterstützendere Stimme uns geben zu können oder den Engagierten geben zu können? Dankeschön.
Vielen Dank dafür. Sie haben es gemerkt, wir sind schon in die Fragerunde übergegangen, um die Zeit zu nutzen, vor allem weil eben auch die Kolleginnen und Kollegen der SPD unter Zeitdruck sind. Und die nächste Frage kommt von der Kollegin Pahlmann, bitte.
Ja, recht herzlichen Dank auch von mir in die Runde. Es war ja eine Fülle an Informationen. Ich freue mich über viele anregende Gedanken. Ich freue mich auch über die konstruktive Kritik. Ich freue mich auch darüber, dass wirklich der Bundesfreiwilligendienst doch hohe Anerkennung findet. War ja zu Anfang auch nicht immer alles so. Ganz so schwarz wie Herr Chemnitzer das sieht, würde ich es nicht sehen. Ich finde eigentlich, dass wir in der letzten Periode doch einiges auf den Weg gebracht haben. Und unter anderem möchte ich da wirklich die Stiftung nennen. Und Svenja, du hast gefragt, wie man das noch mehr kommunizieren kann. Ich hatte Herrn Holze zu zwei Schalten bei mir im Wahlkreis. Also das kommt unheimlich gut an, weil das wirklich eine Förderung ist, die sich an die kleinen Vereine richtet und die wirklich auch ganz gezielte Fragen haben. Also ich glaube, dass wir mit der Stiftung durchaus ein gutes Instrument auf den Weg gebracht haben. Und ich sehe das auch nicht als Problem an, Herr Chemnitzer, Sie sagten ja, was denn nun, finanzielle Förderung oder Beratung? Nee, ich finde gerade, das ist der Vorteil, dass sowohl als auch passiert. Ich denke, wir müssen viel mehr vernetzt denken. Und deshalb wäre meine Frage auch in die Runde, wie kommen Sie denn jetzt alle miteinander klar? Weil wir wollten ja nichts installieren, was sich gegenseitig irgendwelche Arbeitsfelder wegnimmt, sondern wirklich gucken, wie weit ist denn die Verzahnung da? Gibt es da noch Lücken? Gibt es da Schwierigkeiten? Und wenn ich über Schwierigkeiten spreche, komme ich auch ganz schnell auf die Corona-Zeit. Wir wissen natürlich, dass in diesen letzten anderthalb oder ein Dreivierteljahr, kann man ja schon fast sagen, wirklich gerade für den ehrenamtlichen Bereich viele, viele große Schwierigkeiten da waren. Aber auch da haben wir natürlich gelernt, dass der Engagementbereich da auch unheimlich kreativ ist. Also Sie haben ja auch viele Dinge aufgelistet, die da helfen können und geholfen haben. Die waren ja wirklich ganz schnell dabei, irgendwelche anderen Dinge, andere Wege zu suchen, um das Engagement nicht einschlafen zu lassen. Ich weiß, dass es sicherlich einen Break geben wird nach dieser Zeit. Deshalb auch noch mal meine Frage in die Runde, auch gerne an alle drei. Gibt es da schon gezielte Ansprachen nach der Post-Corona-Zeit, was Sie eventuell an Unterstützung jetzt bezüglich Corona leisten müssen? wenn wir gucken, was den Vereinen hilft, ich glaube, dass Digitalisierung wirklich ein Schlüssel ist, weil wir durchaus sehen, das Thema, das, ich weiß gar nicht, das haben, glaube ich, fast alle angesprochen, dass die Bürokratie natürlich den Vereinen, Verbänden, den Ehrenamtlichen unheimlich zu schaffen macht. Und da ist, glaube ich, die Digitalisierung wirklich ein großer Schlüssel, Dinge zu vereinfachen, schneller zu machen, eine bessere Vernetzung hinzubekommen. Gibt es da, also Herr Holze sagte, Sie machen Workshops, Sie machen Seminare dazu. Sind die Anfragen auch bei der BAGFA und vielleicht auch bei der BBE diesbezüglich da, dass Sie sagen, also helft uns jetzt endlich, diese Dinge zu verschlanken und schneller zu kriegen? Was habe ich denn noch auf meinem Zettel? Ich habe so vieles mitgeschrieben, weil es wirklich so ganz viele Impulse waren. Ach so, nochmal vielleicht die Wertigkeit des Engagements. Ja, da sind wir uns durchaus einig, dass wir da eine größere Sichtbarkeit haben wollen. Und wir, uns ist auch bewusst, dass vieles hinkt und vielleicht besser erledigt werden könnte. Aber wir sind eben nicht in einem Ministerium angedockt, sondern Engagement betrifft halt viele Ministerien. Und deshalb vereint uns wirklich der Wunsch, einen ordentlichen Ausschuss für Engagement zu bekommen. Ich denke, das würde auch vielen helfen. Und Sie mahnten auch eine stärkere Beteiligung ehrenamtlicher, nicht engagierter hier im Parlament an. Also ich, wenn ich so Revue passieren lasse, was wir in den letzten, ich bin ja jetzt erst wieder seit 2 Jahren dabei, aber auch in der vergangenen Periode, wie viel Engagierte, wie viel Ehrenamtler, wie viel verschiedene Facetten wir des Engagements hier eingeladen haben und zu Wort kommen lassen haben, die uns auch immer wieder Impulse gegeben haben, zu sagen, Mensch, da und da hakt es, da und da müsst ihr nachbessern. Also ich glaube, dass der Austausch zumindest, das hat zumindest im Unterausschuss wirklich gut geklappt, dass wir da wirklich gehört haben, was, wo ich Ihnen recht gebe, die Umsetzung ist dann das Problem. Und da hakt es dann ganz oft, dass wir eben ja doch ein bisschen durch den Unterausschuss gebunden sind. Vielleicht erstmal so viel dazu, aber die Kollegen haben sicherlich auch noch Anmerkungen.
Vielen Dank, Kollegin Pahlmann. Und die Kollegin Dr. Christmann, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank. Genau, ich finde es ein bisschen schade natürlich, dass wir jetzt nur so begrenzt Zeit haben, hatte ich geschrieben, aber bin natürlich auch gespannt, was Herr Dr. Stedmanns dann noch zu sagen hat. Ich denke, viele Fragen spielen sich ja hier auf einer so grundsätzlichen Ebene ab, was die Sichtbarkeit und die Struktur auch der Engagementpolitik in der Regierung angeht und auf der parlamentarischen Ebene. Und ich möchte nochmal unterstreichen, unsere Wunsch hier und Forderung hier, da auch den Ausschuss aufzuwerten, dort auch die Themen Engagement und Demokratie miteinander zu verbinden. Denn ich glaube, auch für das Thema Demokratiepolitik gibt es eigentlich keinen Ort im Moment im Parlament, wo das stattfindet. Und das ist doch für unsere Anliegen einer lebendigen Zivilgesellschaft, aktiven Bürgerinnen und Bürgern auch ein wichtiger Punkt, denke ich, diese Themen Engagement und Demokratie da auch miteinander zu verbinden. Und da finde ich es auch sehr bedauerlich, gerade die Themen, die auch angesprochen worden sind, dass solche Dinge wie auch ein sichtbarer Engagementgipfel von Seiten der Bundesregierung nicht vorangetrieben worden sind. Und ich fand es etwas überraschend, das würde ich gerne noch vielleicht als konkreten Punkt auch mitnehmen, dass es dann einen Austausch der Kanzlerin, glaube ich, mit einzelnen Engagierten gegeben hat, der aber zum Beispiel uns im Unterausschuss gar nicht kommuniziert worden ist, von dem wir sehr am Rande mitbekommen haben, dass der stattgefunden hat. Und ich glaube auch, die Zivilgesellschaft in dem Sinne da nicht wirklich eingebunden worden war, sondern das war dann, glaube ich, so eine Ad-hoc-Aktion, was mich irgendwie sehr freut für die, die sich dann mit der Kanzlerin austauschen konnten. Aber, glaube ich, ein bisschen den Sinn verfehlt, eigentlich gerade sowas dann auch partizipativ aufzuziehen. Und deswegen wäre das nochmal meine Rückfrage jetzt auch, vor allen Dingen natürlich an das Ministerium, was ja vielleicht diese Sicht der Dinge durchaus teilt, dass es wichtig wäre, aus meiner Sicht Engagementpolitik einmal zusammenzuführen mit dem Thema Demokratiepolitik und dort sowohl auf parlamentarischer Ebene als auch auf Regierungsebene eine klare Zuständigkeit zu schaffen, sodass es eine Person gibt, die einfach für diese Themen auch nach außen auftritt. Denn wir können ja auch nicht verhehlen, dass wir auch hier im Unterausschuss nicht ganz zufrieden damit waren. Wir hatten ja interfraktionell übergreifend 2 Stellungnahmen auch ans Ministerium übersandt, auf die wir keine Reaktion bekommen haben. Und das ist, glaube ich, sehr unglücklich, wenn es dann hier Initiativen gibt, wo sich auch alle Fraktionen weitgehend einig sind, dass es darauf gar keine Reaktion gibt und dass dort dann vielleicht doch auch die Frage, wie es in der Regierung aufgehängt ist, nochmal überdacht werden sollte. Ich plädiere sehr dafür, ein Modell zu haben, wie wir es auch in Baden-Württemberg haben, mit einer Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Beteiligung, was ich, glaube ich, auch auf Bundesebene für den richtigen Weg halten würde. Insofern interessiere ich mich eigentlich vor allem auch nochmal jetzt über die Sichtweise und die Reaktion auch aus dem BMFSJ. Danke, dass Sie da heute auch da sind. Und da vielleicht nur noch eine letzte Ergänzung abseits dieses generellen Themas zu den Freiwilligendiensten, die Sie ja auch angesprochen haben. Da bedauern wir schon sehr, dass natürlich der angekündigte Jugendfreiwilligendienst so bisher nicht angegangen worden ist und sehen da nach wie vor eine große Notwendigkeit, das auch weiterzuentwickeln, die Dienste. Und wenn Sie sagen, nicht jeder bekommt den Platz, den er haben möchte, gerade das Thema, auch nochmal andere Zielgruppen zu erreichen und auch für Schülerinnen und Schüler, die kein Abitur machen, zum Beispiel so einen Dienst attraktiv zu machen, das sind, glaube ich, schon noch Themen, die da weiter auf der Agenda stehen, wo wir uns auch schon in diesen Wahlperiode Fortschritte gewünscht hätten. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Thema, was zu Beginn einer nächsten Wahlperiode dann unbedingt auch angegangen werden muss, sowohl was die Zahl der Plätze angeht, als auch die Qualität, als auch die Diversität der Gruppen, die da mitmachen. Das sind, denke ich, ganz wichtige Punkte, die dringend angegangen werden müssen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Christmann. Und der Kollege Gohl, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Danke für die zahlreichen Rückmeldungen zur Arbeit des Unterausschusses. Ich war ja die meiste Zeit in diesem Unterausschuss nicht dabei, weil ich erst nachgerückt bin zum 1. Mai. Aber das Thema Demokratiepolitik und Engagementpolitik interessiert mich schon länger, auch als jemand, der Zivilgesellschaftsforschung betrieben hat. Und insofern meine ich, wir können gar nicht unterschätzen, welche Bedeutung es hätte, wenn wir tatsächlich diesen Hauptausschuss Engagement und Demokratiepolitik einrichten könnten. Ich glaube, es wäre ein wichtiger Schritt zur Institutionalisierung von Engagement und Demokratiepolitik. Wie Kollegin Christmann gerade gesagt hat, brauchen diese Aufgaben ja auch einen Ort, wo wir unsere Demokratie pflegen und weiterentwickeln wollen. Ich stelle mir auch vor, dass dieser Ort dieser Ausschuss der Adressat sein müsste eines jährlichen Berichts zur Lage der Demokratie. Wir haben ja die Wirtschaftsweisen, die also häufiger zur Lage der Wirtschaft berichten, aber zur Lage der Demokratie müsste eigentlich auch berichtet werden. Also ein Demokratie-TÜV, wie Hildegard Herrn Brücher das genannt hat, und das könnte ein Ort sein, an dem das stattfindet. Ich bin deswegen aber und bin gespannt, wie es die Kolleginnen und Kollegen sehen, skeptisch, ob wir dann parallel dazu auch eine Enquete-Kommission haben sollten, weil ich einfach fürchte, dass die Enquete-Kommission, deren Verdienste vor 20 Jahren nicht nur unbestritten, sondern an Bedeutung gar nicht überschätzt werden können. Aber wäre das nicht eine Ausrede, sozusagen auch wieder Fragen zu vertagen, die ein Ausschuss, der 70 Mal tagen könnte, nicht auch selber beantworten könnte? Also sollte es diese Parallelität geben oder würden wir über die Forderung nach so einer Enquete, die eine zweitbeste Forderung sei, würden wir damit nicht sogar die Stärkung eines Hauptausschusses in Frage stellen oder verzögern? Nach dem Motto, jetzt warten wir erstmal die Enquete-Kommission ab und dann schauen wir, ob wir tatsächlich aufwerten wollen oder nicht. Ich will noch mal was sagen, weil mir das ein bisschen zu kurz kommt, auch in den bisherigen Debatten, die ich mitgekriegt habe. Aber ich habe natürlich auch nicht alle mitgekriegt. Insofern betrachten Sie es also einfach als einen kritischen Zwischenruf. Ich habe manchmal den Eindruck, das beste Argument für die Aufwertung zum Hauptausschuss scheint zu sein, wir sind uns ja alle einig. Und das ist ja auch erfreulich, dass es einen Konsens gibt unter Demokratinnen und Demokraten. Aber es scheint mir nicht genug. Wir leben, so sagt Bundespräsident Steinmeier, in Bewährungsjahren für unsere Demokratie. Unsere Demokratie ist vielfältig herausgefordert. Ihre Feinde werden extremer. Krisen und Herausforderungen werden größer. Das Misstrauen tiefer, der Zusammenhalt geringer. Und da fragen wir zu Recht und haben gefragt nach dem Schutz der Demokratie als Lebensform. Ja, wie stärken wir eine gesunde und wehrhafte Demokratie? Und wir fragen auch nach Integration und Inklusion und sozialem Ausgleich. Wie können wir mehr Menschen, mehr öffentliche Selbstwirksamkeit und Engagement ermöglichen? Aber da gibt es auch noch eine andere entscheidende Frage, und das ist die Frage nach der demokratischen Regierbarkeit. Ja, wie kann Demokratie eigentlich nachhaltige Entwicklung und Klimapolitik? wie können wir effektiv Krisen begegnen? Da muss doch die Corona-Krise auch ein Wake-up-Call sein. Klar, wir freuen uns, da waren Leistungen im Engagementbereich da und es gab auch städtisch häufig gute Kooperationen zwischen Stadt und Zivilgesellschaft. Aber dafür, daraus müssen wir doch lernen. Also wie organisieren wir unsere Demokratie besser? Wie können wir unsere Demokratie weiterentwickeln? Ich sage es mal als ein soziales und ökologisches Friedensprojekt. Und das ist eine große Aufgabe. Und ich finde, da braucht es auch einen Ausschuss, der auch selbstbewusst sagt, Demokratiepolitik ist Teil oder Engagementpolitik ist Teil von Demokratiepolitik. Aber wichtig ist, dass wir den Blick aufs große Ganze, auf die politische Ordnung sozusagen unseres Landes richten und die entwickeln. Ja, wie kann, wenn wir Demokratie besser organisieren, wie kann die mit ihren Aufgaben wachsen und diesen vielfältigen Druck in den Schub des Fortschritts verwandeln? Und die Themen sind doch dann auch Parlamente. Ja, also wie über die Bürgerberatung hinaus brauchen wir nicht eigentlich auch mal eine Beteiligungssatzung oder ein Beteiligungsgesetz fürs Land. Wir haben eine Vielfalt von Bürgerbeteiligungsverfahren, die vielen von unseren Kolleginnen und Kollegen überhaupt nicht bewusst sind. Ja, Hunderte. Wir können es gar nicht zählen. Wir haben auch gar keine Typologisierung. Also brauchen wir da nicht mal Ordnungspolitik für Bürgerbeteiligung. Wie können wir wissenschaftliche Beratung besser rein organisieren in Parlamente? Auch das ist eine demokratiepolitische Frage, der wir uns widmen könnten. Ich war gar nicht zu sprechen von direktdemokratischen Themen. Finde ich auch viel Potenzial, aber sehe die, ich glaube, man kann sich damit auch sehr blockieren. Aber bei der Frage der Bürgerbeteiligung, wie gesagt, Bundesbeteiligungsgesetz, ja, analog kommunaler Beteiligungssatzungen. Oder wir müssen Öffentlichkeiten kultivieren, wir müssen nach der Rolle von Medien fragen, die digitalen Medien führen, ja, ich sag mal, zu einem Zerwürfnis auch von Öffentlichkeiten. Wie kultivieren wir Öffentlichkeit? Welche Infrastrukturen brauchen wir dafür? Und dann natürlich auch die Frage nach dem Bürgerstaat. Was erwarten wir eigentlich von einer partnerschaftlichen Verwaltung? Wo gelingt es gut? Wo gibt es gute lernende Organisationen? Ich finde, auch das ist ein demokratiepolitisches Thema, das einen Ort braucht und das einen Ort haben könnte im Hauptausschuss Demokratie und Politik und Engagementpolitik. Also zusammenfassend, ich glaube, demokratische Regierbarkeit wäre die Aufgabe, gut zu beteiligen für bessere Ergebnisse. Und ich glaube, das muss über die Frage der sozialen Integration, das muss über die Frage des Schutzes der Demokratie als Lebensform in der wehrhaften Demokratie hinaus ein ganz wichtiges Thema werden. Wie gelingt uns nachhaltige Entwicklung, wie gelingt uns effektive Klimapolitik demokratisch? Eine ganz wichtige Frage und deswegen Plädoyer für diesen Hauptausschuss Demokratiepolitik und Engagementpolitik. Und die skeptische Frage, hilft uns da die Forderung nach einer Enquete-Kommission? Herzlichen Dank.
Danke, Kollege Gohl. Und die nächste Frage kommt vom Kollegen Huber. Bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich finde es auch passend, und da möchte ich mich auch bedanken bei den Sachverständigen, dass doch für diese abschließende Sitzung in dieser Periode doch auch Vorzeigeprojekte eingeladen sind, nur beispielsweise eben die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, was natürlich auch die Manifestation der Engagementpolitik in der Wahlperiode ist. Und da möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, dem Herrn Holze da auch eine Frage zu stellen, weil Sie natürlich dann schon als Institution des bürgerschaftlichen Engagements in Deutschland natürlich eine neue, wichtige Aufgabe bekommen haben, auch eine Kommunikatorfunktion, wo sich auch doch über alle Spektren hinweg die Leute auch hingezogen fühlen, dass man auch eine Anlaufstelle hat, um eben eine Kultur des Dialogs zu schaffen. Und da möchte ich Sie, Herr Holze, kurz fragen, dass Sie vielleicht auch noch mal darstellen, was Sie bewerkstelligen auf dem Weg, auch in der künftigen Zeit vor allem, was Sie da vorhaben, auch diese Kultur des Dialogs auch noch mal zu schaffen, sodass sich auch wirklich alle politischen und weltanschaulichen Bevölkerungsgruppen dort von Ihrem Angebot angesprochen fühlen, damit diese Engagementstiftung auch wirklich angenommen wird. Da habe ich nämlich aus der letzten Zeit auch ein konkretes Beispiel dabei, weil wir alle doch feststellen mussten, dass natürlich durch die Corona-Politik das kulturelle Leben in Deutschland vor allem im letzten Jahr sehr stark gelitten hat. Prominente Künstler, zum Beispiel Jan-Josef Liefers ist ja bekannt, haben dort den deutlichen Protest auch kundgetan. Viele andere Kulturschaffenden ebenfalls. Und da möchte ich Sie auch, Herr Holze, noch mal fragen, wie Sie diesen Protest auch letztendlich dann ja, politisch, gesellschaftlich auch beurteilen. Eben im Hinblick auf die Frage, was uns ja vereinen sollte, dass bürgerschaftliches und kulturelles Engagement auch wertgeschätzt werden sollen. Also wie können Sie es ganz konkret auch nochmal schaffen, dass wir es auch hinbekommen, eine Gesellschaft zu bekommen, noch mehr zu bekommen, in der einfach die Kultur der Wertschätzung auch des Andersdenkens gegeben ist, sodass auch wirklich nochmal über alle weltanschaulichen Punkte hinweg auch die Leute sich dort aufgehoben fühlen. Und eine Frage hätte ich an den Herrn Chemnitzer noch, weil auch natürlich durch die Lockdown-Politik das Thema Einsamkeit immer mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Und da wäre es natürlich jetzt auch wichtig, weil wir auch die Folgen sehen, bei Senioren, aber auch bei Kindern und Jugendlichen vor allem, psychische Folgen sind hier zu nennen, bis hin zu Depressionen und anderen Krankheitsbildern, ist natürlich in der aktuellen Diskussion, muss aufgearbeitet werden, um auch diese Defizite zu kompensieren. Und da möchte ich Sie nochmal fragen, wie Sie auch im Sinne einer modernen Freiwilligenarbeit da künftig auch darauf reagieren können. Also was ist hier aus Ihrer Sicht nochmal zu tun, hier vor allem?
Danke für die Frage. Und die letzte Frage kommt von der Kollegin Werner, bitte.
Ja, erstmal vielen Dank an alle Sachverständigen heute und das auch stellvertretend für all die anderen, die die letzten Monate oder in dieser Wahlperiode da war. Ich fand das immer, und heute hat man es ja auch gesehen, es war immer ein offener, fairer Austausch und auch ein sehr kritischer Austausch. Sie haben die Dinge, die positiv waren, die Sie wahrgenommen haben, auch vom Unterausschuss angesprochen und uns gleich einen riesengroßen Fächer für die neue Wahlperiode gegeben. Ja, wurde ja alles angesprochen und ob es die Frage der Digitalisierung ist, ob es die Frage, wie gewinnt man Mitglieder, was ist jetzt gerade durch Corona zu leisten und was muss man machen? Frage von Öffentlichkeitsarbeit, ländlicher Raum wurde angesprochen und vor allen Dingen die Frage Demokratie und Demokratiefördergesetz. Und insofern mache ich es mir jetzt ein Stück weit einfach, weil es immer wieder auf die begrenzte Zeit hingewiesen wurde. Ich schließe mich den Fragen, gerade die Anfangsfragen, die ja doch sehr viel waren, an und würde die Zeit einfach den Sachverständigen überlassen für ihre Statements. Dankeschön.
Vielen Dank. Und wir kommen zur Antwortrunde. Und da würde ich die umgekehrte Reihenfolge vorschlagen und mit dem Herrn Dr. Klein beginnen, den ich schon wieder in der Runde begrüßt habe. Wir sind dann vorhin, Herr Dr. Klein, als Info für Sie, sind wir dann zur Fragerunde übergegangen, um einfach kostbare Zeit zu sparen. Aber Sie haben sicher die Möglichkeit, das, was Sie vorhin noch angefügt hätten, jetzt im Rahmen Ihrer Antwortrunde loszuwerden. Ich darf Ihnen das Wort übergeben.
Ja, vielen Dank. Aus meiner Neuköllner Wohnung ist offenbar nicht immer der digitale Zugriff garantiert, aber ich bin auch gerne jetzt wieder dabei. Folgende Antworten auf Fragen. Also zum einen fand ich eine völlig berechtigte Frage, dass wir uns überlegen müssen, wenn wir einen Hauptausschuss bekommen, brauchen wir dann noch eine Enquete-Kommission? Ich glaube, das wäre dann nicht mehr zwingend. Was wir aber für einen Hauptausschuss benötigen würden, wäre eben auch eine Forschungsressourcenkapazität, damit man im Grunde die systematischen Klärungen, die aus laufenden Forschungen und Ergebnissen eben nicht schon zustande gekommen sind, dann als Parlament nicht schlicht immer nur abwartet, sondern proaktiv Dinge machen kann. Also das ist so ein Element, das diesen Ausschuss dann ganz deutlich stärken würde. Aber ein Hauptausschuss bräuchte keine Enquete, bräuchte aber ein bisschen mehr Recherche und Erschließungsressourcen für ein hochkomplexes und vielfältiges Thema. Also das zu dem ersten Punkt. Also wenn ein Hauptausschuss, dann glaube ich, dann haben wir wirklich alle zusammen hier eine ganz große Chance. Das andere ist, wenn man jetzt an die Engagementstiftung und die Fragen der Kultur des Dialogs denkt, möchte ich nochmal darauf hinweisen, das Bundesnetzwerk ist ein, wenn auch staatlich gefördert, ist ein Format zivilgesellschaftlicher Selbstorganisation mit der erkennbaren Aufgabe, die Diskurse über die Förderung von Engagement und Beteiligung multisektoral entlang der zentralen Themen selbstorganisiert zu führen. Und Sie haben die Engagementstiftung ganz deutlich eingeladen und tun das weiterhin, dass Sie diese Diskursformate des Bundesnetzwerks für Ihre förderpolitischen Klärungsbedarfe selbstverständlich mit Priorität auch nutzen kann. Was wir nicht begrüßen würden, wäre, wenn rund um Förderung Parallelwelten der Diskurse förderpolitischer Art entstehen und man die Netzwerkaustausche, Austausch, den wir hier organisieren, damit entwertet und da Paralleldiskurse schafft. Das wäre, glaube ich, nicht synergetisch. Und dann noch ein Hinweis zu der Wertschätzung und Akzeptanz als Thema, das auch gekommen ist. Ich glaube, ich mache mal einen Hinweis. Unsere Woche des bürgerschaftlichen Engagements ist die größte Engagementkampagne in Deutschland. Die ist aber mal lang, vor einiger Zeit erheblich gekürzt worden. Und wir brauchen jetzt gemeinsame Anstrengungen, um die Möglichkeiten digitaler Kommunikation für Kampagnenführung national und europäisch voranzutreiben und auch zu entwickeln. Also jedem dürfte klar sein, wenn die 270 Mitglieder des BBE ihre Social Media alle synchronisiert nutzen würden, was natürlich absurd ist, die Vorstellung, aber wenn man das mal allein in Prozenten rechnen würde, dann wäre da eine enorme öffentliche Wahrnehmung eben auch in den digitalen Welten. Also das sind so Punkte, an denen, glaube ich, in der nächsten Legislatur sehr gut gearbeitet werden könnte. Soweit erstmal als erste Antwort. Wenn noch Fragen sind, sehr gerne.
Vielen Dank, Herr Dr. Klein und Herr Chemnitzer. Bitte.
Ja, vielen Dank für Ihre Anmerkungen und Fragen. Ich mache es jetzt noch mal ganz stark. Ich finde Ihren Bericht wirklich hervorragend, auch als Rezeptbuch für den kommenden hoffentlichen Hauptausschuss. Ich war wirklich beeindruckt an der Fülle von Sachverständigen und Themen, die Sie hier gezeigt haben. Und ich habe jetzt auch selber hier erleben dürfen bei einer Anhörung, wenn Engagierte hier tatsächlich mal das Wort bekommen, ist das schon eine große Anerkennung, Sie zu hören und zu zeigen, ihr seid da. Wir nehmen uns eurer Probleme an. Das ist, glaube ich, hier in dem Ausschuss für mich unstrittig. Und ich fand es erstaunlich, zu welchen gemeinsamen Formeln, ich habe es ja vorhin auch kurz dargestellt, Sie gekommen sind, zu welchen gemeinsamen Forderungen auch nach einer Engagementstrategie, nach einer stärkeren, besseren Engagementrahmenbedingungen. Das fand ich wirklich als ein Rezeptbuch für die nächste Wahlperiode unglaublich stark, schon auch als Signal für uns in den Organisationen, wie sehr hier mitgedacht wird. Und wir werden Sie auch weiterhin als unsere Fürsprecherinnen in diesem Prozess gebrauchen. Und ich finde es auch gut, dass diese Stiftung diese beiden Füße bekommen hat. Ich weiß noch nie, ob sie jetzt schon genauso lang sind, um gut sich bewegen zu können. Ich glaube, manchmal ist der eine Fuß länger, dann der andere. Und dann ist noch die Frage, wohin geht man jetzt eigentlich? Aber das, was die Stiftung jetzt schon auf die Beine gestellt hat, und ich finde auch, sie ist schon in der Öffentlichkeit sichtbar. Man kann es schön bei Twitter sehen, wie Jan Holze und Katharina Peranitsch durchs Land reisen, wo sie in den Ländern waren, die ja wirklich jeden Verein dieser Welt, zumindest die Form, Vereinsform schon abgebildet haben, auch da als Anerkennung sichtbar zu machen, gefragt haben, was wollt ihr mit dieser Stiftung? Und dass dieser Prozess am Anfang steht, nach dieser noch kaum ein Jahr her Gründungsgeschichte. Das finde ich ganz normal. Ich meinte nur, es muss noch gut in Balance gebracht werden, diese Service- und Fördergeschichte sozusagen, dass daraus eine gute Geschichte wird und die beiden Bereiche gut ineinander greifen. Das war das, was ich mir gewünscht habe. Ich kann das sehen beim Thema Digitalisierung in den freiwilligen Agenturen. Wir haben eine Fülle von Weiterbildungen online angeboten. Es war wirklich alles ausgebucht. Es ist eine große Dynamik da. Es gab auch Enttäuschung bei Agenturen, die leider nicht berücksichtigt werden konnten in dem Programm. Und dann gab es jetzt natürlich auch die Fragen an mich, Tobias, wie schaut es denn aus? Gibt es denn jetzt was anderes? Und irgendwie gibt es nichts anderes. So. Und zu sagen, es braucht schon eine Form von Ausstattung und es braucht parallel, da finde ich, ist euer Programm gut, eine Form von Kompetenzbegleitung. Was mache ich dann eigentlich mit dieser Ausstattung? Wie kann ich Digitalisierung nicht als Projekt, sondern als Querschnittsthema in meiner Organisation verankern? Das finde ich wichtig. Es ist, glaube ich, da ein gutes Signal, 100 Organisationen, glaube ich, sind es eine Chance zu geben, diesen Weg zu gehen, auch beispielsgebend für andere Organisationen. Aber das wird natürlich nicht die Tiefe des Engagements bewegen, sondern wir sind noch immer in einem Bereich von Beispielen, wie man es machen kann. Und wir sind leider noch immer in einem Bereich, wo es nur so funktioniert, dass sich die Organisationen oft noch selber drum kümmern müssen, gucken, wie sie Eigenmittel zusammenkratzen können, um da tatsächlich ihre technische Grundausstattung zu finden. Und das würde ich mir wünschen, dass es da nochmal Programme gibt, die genau das aufgreifen. Also da ist ein Wunsch, da ist was da, da ist jetzt viel passiert. Man hat auch gesehen, wie kann ich das in die Arbeit übersetzen. Man hat gemerkt, es gibt innovative Engagementformen. Die Zivilgesellschaft hat sich Resilienz gezeigt, wie Sie gesagt haben. Aber jetzt empfinde ich schon eine Form von Erschöpfung natürlich auch da. Und jetzt bräuchte es auch einen Schub. Da hoffe ich auch auf euer Programm mit dem Aufholpaket zu sagen, wie öffne ich mich denn jetzt eigentlich wieder? Wie aktiviere ich die Zielgruppen? Ich denke gerade die Potenziale älterer Menschen, die uns so wichtig waren, die jetzt natürlich zwangsläufig ausgebremst worden sind, die wieder zu aktivieren, die Engagementfelder,
die jetzt nicht so stattfinden konnten wie Sport, wie Schule, Kita und so weiter, und da einen Rückenwind zu erzeugen. Und da geht es ja auch, wie es die Stiftung dargestellt hat, manchmal um Mikroförderungen. Da geht es ja jetzt nicht darum, dass wir Hunderttausende von Euros einzelnen Organisationen zubilligen müssen, sondern manchmal geht es um das Signal des Rückenwinds, dass da was passieren soll. Ich möchte noch aufgreifen, das Thema Demokratie und Engagement, eingebracht von den beiden Abgeordneten. Ich finde, da ist das Familienministerium, um auch noch mal was Wertschätzendes hier an der Stelle wirklich loszuwerden, innovativ im Sinne, da gibt es ja die Abteilung für Demokratie und Engagement. Die ist schon vorweggenommen worden sozusagen. Und dafür den Spiegel des Hauptausschusses dann zu haben, das fände ich toll. Also da gibt es eine Abteilung, die ist schon so strukturiert. Und dann zu sagen, da gibt es den Spiegel im Parlament und zu sagen, wir haben dann den Hauptausschuss. Und dann wäre mein Wunsch zu sagen, Dann lassen Sie uns neu starten nächstes Jahr und zu überlegen, kriegen wir ein Gesetz zur Förderung des Engagements und der Demokratie hin, dass wir diese beiden Felder gemeinsam betrachten, eben wie es im Ministerium ist, aber auch wie sich diese beiden Felder untereinander befruchten und das eine Ausgangslage für das andere ist, für die Demokratiepolitik. Und da fand ich, gab es von den beiden Abgeordneten Christmann und Kohl schon hervorragende Argumente für diesen Ausschuss, auch zu sagen, wie gehen wir zukünftig mit Krisen um, wie der Klimakrise, was bedeutet das, wie kann da Zivilgesellschaft und Politik gemeinsam diese Krise bewältigen oder angehen, zumindest Abmilderung schaffen, welche Aufgabe hat da wer und was bedeutet das dann trotzdem demokratisch in so einem Prozess zu bleiben dann und nicht in Tendenzen von obrigkeitsstaatlichen Anordnungen zu verfallen. Ich sehe es dann ähnlich so, wenn wir den Ausschuss haben, brauchen wir keine Enquete-Kommission. Es wäre gut, sowas zu haben, aber eher was Schnelleres, vielleicht wirklich so einen Rat für Demokratie und Engagement, wie von mir angelegt, ähnlich den Ethikrat, der immer wieder die Öffentlichkeit auch mit so einem Lagebericht zur Demokratie und zum Engagement sozusagen jährlich überrascht und da Einwürfe bringt, um dann auch immer wieder den parlamentarischen Prozess in Gang zu bringen. Das könnte ich mir an der Stelle sehr gut vorstellen. Ich fand Ihren Punkt der Einsamkeit einen ganz relevanten. Das hat man jetzt in Corona-Zeiten gemerkt. Man hat da auch was gemerkt, dass Digitalisierung nicht unbedingt die Einsamkeit vertreibt, gerade bei jungen Menschen. Und wir haben auch gemerkt, dass Engagement und Selbstwirksamkeit natürlich auch einsamkeitsvorbeugend ist, genauso wie es demokratiebildend ist. Und das finde ich eine spannende Brücke, auch nochmal zu sagen, wir wollen hier auch Engagement fördern. Wir beschäftigen uns jetzt auch mit dem Thema, haben es jetzt in ein, zwei Runden bei uns auch gesetzt, um genau Menschen aus der Einsamkeit jetzt nicht unbedingt zu helfen, sondern ihnen Selbstwirksamkeit zu geben, um sich zu engagieren und gemeinsam in Aktion mit anderen sozusagen dann als beiläufigen Effekt dann auch aus der Einsamkeit heraustreten zu können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Chemnitzer. Als nächstes Herr Holze, bitte.
Auf die Frage von Svenja Stadler, wie Sie uns unterstützen können, noch bekannter zu werden. Zum einen ist die Stiftung ja erst wenige Monate alt und ein Stück weit im Aufbau befasst. Insofern bin ich ein Stück weit dankbar, dass noch nicht jeder der 600.000 Vereine von uns gehört hat. Auf der anderen Seite zeigen ja die 12.500 Anträge oder die 11.500 Engagierten, die wir in unserem Digitalcamp erreichen konnten, dass wir schon eine gewisse Durchdringung in der Bundesrepublik haben. Ich würde mir wünschen, dass nicht nur die Abgeordneten des Unterausschusses die Stiftung positiv oder konstruktiv begleiten und auch in ihre Wahlkreise tragen, sondern sie auch ihren Kolleginnen und Kollegen von uns berichten und auch wir diesen Abgeordneten gern zur Verfügung stehen als Ansprechpartner, denn sie wissen, was vor Ort passiert. Sie haben eine gesamte Abdeckung über die gesamte Bundesrepublik in ihren Kreisen, wo sie unterwegs sind. Und da würde ich gern anregen, nehmen Sie uns an die Hand, nehmen Sie uns mit in Ihre Engagements vor Ort, zeigen Sie uns, machen Sie mit uns Veranstaltungen zusammen. Dazu sind wir gern bereit, jetzt auch, ich sag mal, wenn Corona abschwillt, gern auch wieder vor Ort, nicht nur digital. Insofern kann ich da nur anregen, von der Stiftung ein Stück weit Gebrauch zu machen. Das geht aber auch in die Richtung Ansgar Klein, Tobias Chemnitzer, in die Struktur der Verbände und Vereine, dass auch Sie natürlich ein Stück weit die Stiftung gern nutzen können, um vielleicht auch Ihre Strukturen noch stärker davon profitieren zu lassen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Tobias Chemnitzer hat es angesprochen, dass nicht alle bislang davon profitieren konnten, weil letztes Jahr das Programm zehnfach überzeichnet, führt natürlich auch zu Enttäuschungen. Und das wollen wir natürlich auch vermeiden, denn Enttäuschungen führen zu Frust auf Ebene der Ehrenamtlichen. Und das wollen wir, glaube ich, am allerwenigsten. Das Zusammengehen zwischen Service und Förderung, ich sehe das tatsächlich wie Frau Pahlmann, also dass es einen Ansprechpartner gibt, der alles aus einer Hand ermöglicht. Der Engagierte kann sich an uns wenden und wir haben die Möglichkeiten und Mittel, ihn in jeder Hinsicht zu unterstützen. Wenn wir es nicht selber können, dann können wir auch an die Strukturen, wie die BAGFA zum Beispiel eine ist, verweisen. Insofern glaube ich, dass es durchaus sinnvoll ist, sowohl die Service-Tools, Werkzeuge als auch die Förderoptionen in einer Hand zu haben, um jegliche Möglichkeiten oder die Problemlösungskompetenz und Fähigkeiten auf Ebene der Stiftung zu haben. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, Vertrauen ist notwendig. Wenn das Vertrauen weder von Seiten der Abgeordneten noch von Seiten der Engagierten da ist, wird eine Zusammenarbeit nicht möglich sein. Und deswegen arbeiten wir daran. Das braucht ein bisschen Zeit und wird sicherlich dann dazu führen, dass hoffentlich wir sehr viele erreichen können. Dass die Digitalisierung der Schlüssel für die Entbürokratisierung ist, da würde ich ein kleines Fragezeichen dran machen. Sie kann dabei helfen. Trotzdem bleiben Fragestellungen, die Engagierten umtreiben. Ich will nur mal das Führungszeugnis hier noch als einen weiteren Begriff mit einbringen, wo ein hoher Grad an Unsicherheit herrscht, Stichwort Negativattest, wo Sie uns sicherlich auch in der nächsten Legislaturperiode dabei unterstützen könnten, für mehr Sicherheit, für mehr Handlungssicherheit, für mehr Orientierung im Bereich der Ehrenamtlichen zu sorgen. Dazu kann die Digitalisierung beitragen, aber sie wird nicht alle Probleme lösen. Die Stiftung ist ja von den Abgeordneten beschlossen worden, dass sie in den ländlichen Raum angesiedelt wird. In Neustrelitz sitzen wir in einem wunderschönen Örtchen in den ländlichen Raum. Und das ist ein Stück weit auch handlungsweisend für uns. Wir wollen uns in die Vorortebene begeben. Wir wollen nicht nur in Berlin oder in Hamburg oder Stuttgart unsere Formate durchführen, sondern wollen mit den Menschen und Engagierten vor Ort auf Augenhöhe uns begegnen. Und dabei steht für uns im Vordergrund nicht von oben herab zu erörtern, was doch hier besser wäre, sondern die Engagierten stark machen, dass sie als mündige Engagierte natürlich auch auf ihre Problemlagen vor Ort hinweisen, die vielleicht ein paar ganz andere sein können als in der Hauptstadt oder in großen Städten. Insofern ist das unsere Herangehensweise, wo wir das Engagement stark machen wollen, eben nicht nur dort auf Ebene der Hauptstadt, sondern ganz klar in den strukturschwachen und ländlichen Raum, was ja auch ganz klar Auftrag der Stiftung ist. Und das wollen wir natürlich dann auch ermöglichen und mit den Menschen ins Gespräch kommen. Die Kultur der Wertschätzung drückt sich meines Erachtens nicht nur durch die Vergabe von Preisen aus oder durch Gratulation, sondern auch in den Handlungsweisen, wie die Stiftung agiert. Beispiel Mikroförderung war angesprochen. Ich führe an der einen oder anderen Stelle die Debatte darüber, ob es verwaltungsökonomisch sinnvoll ist, überhaupt Kleinstförderung von Ebene des Bundes zu ermöglichen, weil es ja der Aufwand groß ist, um beispielsweise 100 Euro an Förderung zu überreichen. Ich persönlich halte das für sehr sinnvoll. Einerseits, weil von den Engagierten wahrgenommen wird, dass der Bund, eine Bundesinstitution, sich hier in die Fläche begibt und uns unterstützt, uns sieht, uns anerkennt, uns fördert. Und das egal, ob es jetzt um 100 Euro geht oder um 5.000 oder 100.000 Euro. Und ich glaube, dass das sinnvoll und notwendig ist, um auch ein Stück weit Vertrauen zu bilden. Nicht nur im Landkreis oder in der Kommune, sondern tatsächlich auch von Ebene des Bundes, dass man gesehen wird. Und so würden wir das gern weitermachen, nicht nur im Bereich der Förderung, sondern auch in den Serviceformaten, dass wir hier ansprechbar sein wollen, egal ob es um einen großen Verband geht oder einen kleinen Verein oder eine kleine Initiative irgendwo auf dem Dorf. Dazu, glaube ich, können wir als Stiftung beitragen und wollen das gern auch überparteilich, aber auf dem Boden des Grundgesetzes gern machen.
Vielen Dank, Herr Holze. Und den Abschluss in der Runde bildet der Herr Stegmanns, der die Fragen abarbeitet, die an das Ministerium gestellt worden sind, beziehungsweise an den Staatssekretär, der uns leider verlassen musste. Bitte, Herr Dr. Stegmanns.
Dankeschön. Ich habe den großen Wunsch, dass wir Kontinuität über die Bundestagswahl und in die neue Legislaturperiode hinein haben, weil ich glaube, dass der größte Mehrwert ist, den wir für die Landschaft erzeugen können, wenn wir nicht alle 4 Jahre neu anfangen. Und da haben wir eine große Chance, Und ich glaube auch, dass auf Seiten aller der Wille, das zu tun, sehr, sehr groß ist, weil ich wenig Politikfelder kenne, die parteipolitisch so wenig umstritten sind wie dieses, was ich als sehr, sehr gut empfinde. Bei allen Details und Ausprägungen, wo es Unterschiede gibt, aber insgesamt, dass es Menschen geben soll, die sich engagieren und dass es Hilfe dafür braucht, ist ja über alle Parteigrenzen hinweg unumstritten. Und die Details, wo man sich unterscheidet, sind deutlich feiner und deutlich unideologischer als in vielen anderen Debatten. Das finde ich sehr wohltuend. Ich glaube auch, dass die Bündelung Engagementpolitik und Demokratiepolitik in der nächsten Legislatur noch mal zunehmen wird. Und ich möchte auch zum Beispiel darauf verweisen, dass wir, seitdem wir die Stiftung haben beziehungsweise den Auftrag bekommen haben, diese Stiftung zu bauen, auch mit dem BMI und dem BMEL eine ganz, ganz andere Zusammenarbeit haben, weil plötzlich eine Notwendigkeit ist, über eine IMA, eine interministerielle Arbeitsgruppe, sich turnusgemäß alle ein, zwei Wochen abzustimmen, was es vorher auch nicht gab. Da hat man sich alle halben Jahre mal gesehen, vielleicht auch sogar noch seltener. Und das ist neu und das ist gut. Das bringt uns enger beisammen und bündelt die Kräfte. Ich verstehe einerseits, dass es den Wunsch gab nach einem sichtbaren Engagementgipfel, beispielsweise bei der Bundeskanzlerin. Sage ganz ehrlich, auch wir haben von diesem Bürgerdialog zum Thema Ehrenamt seitens der Kanzlerin erst spät erfahren, sind nicht in die Vorbereitung einbezogen worden, weil es als Bürgerdialog lief und nicht in erster Linie als Fachforum Ehrenamt und Engagement, sondern es ist in einer Reihe gebaut worden der Bundeskanzlerin, wo auch Pflegethemen, Gesundheitsthemen, Digitalisierungsthemen gelaufen sind. Wir waren da fachlich nicht eingebunden und konnten deshalb auch nicht vorher irgendwas beisteuern. Andererseits, Ansgar Klein hat es ja eben auch schon gesagt, es gibt das BBE und die Woche des bürgerschaftlichen Engagements zusammenbekommen vom Familienministerium pro Jahr über 1 Million Euro zur Umsetzung ihrer Arbeit. Wir haben ja so eine Art, früher gab es mal den immerwährenden Reichstag in Regensburg bis 1800. Wir haben ja so eine Art immerwährenden Engagementgipfel in Deutschland und mit der Stiftung auch eine Institution, die das steuert und Bedarfe diskutiert und dementsprechend auch ständig an uns melden kann. Auch wenn die Sichtbarkeit möglicherweise nicht so prominent ist wie eine Veranstaltung im Großen Saal im Kanzleramt, ist ja doch was da, was ständig passiert. Ich bin etwas skeptisch, was die Frage von mehr Geld in der nächsten Legislatur angeht. Ich glaube, dass es vor allen Dingen darum gehen wird, statt mehr Geld einen Mehrwert zu erzeugen pro Euro, den man bekommt. Denn morgen haben wir den Regierungsentwurf im Haushaltskabinett. Und da habe ich jetzt nicht in unserem Bereich mehr Geld gesehen. Und mein Bauchgefühl sagt mir und meine politische Erfahrung, der erste Bundeshaushalt, den ich selber mal komplett durchgelesen habe, war der von 1996, sind also 25 Jahre her, dass tendenziell in Situationen wie diesen nach der Bundestagswahl nicht unbedingt mehr Geld im Haushalt ist als vor der Bundestagswahl. Insofern möchte ich einfach Erwartungen dämpfen, dass wir unglaublich viel mehr Geld auszugeben haben werden im nächsten Jahr. Wir müssen also gucken, dass wir aus dem, was wir haben, mehr machen. Das ist ganz, ganz wichtig und deshalb ist auch das Thema Bündelung groß. Wir haben zum Beispiel auch während der Covid-Zeit bis auf kleinere Summen, die wir jetzt im Rahmen dieses Aufholpaketes bekommen haben, aber auch erst vor wenigen Wochen, das ganze Jahr 2020 hinweg keinen einzigen zusätzlichen Euro in die Engagementpolitik stecken können, aber viel daraus gemacht. Es sind alle Gelder in den Freiwilligendiensten weitergeflossen, bis hin zu den Strukturhilfen in den Jugendfreiwilligendiensten. Es konnten Gelder genutzt werden für den Aufbau der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, wo in einem wahnsinnigen Husarenritt dieses Förderprogramm aufgesetzt wurde und umgesetzt wurde bis zum Jahresende. Ich habe Einblicke in den Aufbau ähnlicher Strukturen in anderen Ministeriumsbereichen, also anderen Ressorts. Die sind teilweise in der zweiten Jahreshälfte 19 errichtet worden und haben immer noch nicht ihre Geschäftsstelle in Gang, jetzt in 21. Und wir haben das Gesetz im April 20 im Lockdown beschlossen und in der zweiten Jahreshälfte ist in Neustrelitz schon ordentlich die Kuh geflogen. Das sollte man nicht unterschätzen, was das bedeutet. Und ich weiß, dass Jan Holze und Katharina Perenitsch und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort teilweise schlaflose Nächte haben, was dann als Aufträge von der Politik kommt. Und sie setzen es hochprofessionell und hochmotiviert um. Dem gebührt auch unser Respekt und unser Dank. Ganz kurz noch zum Thema Bedarfsdeckung Freiwilligendienste. Ich warne davor, zu glauben, dass es ernsthaft einen Bedarf von 200.000 Freiwilligendienstplätzen in Deutschland gäbe. Ich lese das ja ab und zu in Dokumenten. Die Bedarfsabfragen, die wir 2018 gemacht haben, das ist die letzte große, die wir gemacht haben, sprechen davon, dass man vielleicht 110.000, 120.000 Plätze in Deutschland braucht und 100.000 davon haben wir schon. Auf 200.000 aufzustocken, wird die Einsatzstellen überfordern, wird die Verbände überfordern und vor allen Dingen wird es gar nicht genug Freiwillige geben, die das machen wollen. Das muss man ganz klar wissen. Heißt aber umgekehrt auch, dass ein Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienstplatz in einer Größenordnung von 120.000 finanzierbar ist. Das sind nicht enorme Summen, über die wir da sprechen, oder unerreichbare Summen. Wir haben für MSM, also Menschen stärken Menschen, hoffentlich sehr schnell jetzt eine Lösung für 2022 parat. Ich darf zum heutigen Zeitpunkt noch nicht darüber reden, aber wenn alles glatt geht, können wir jetzt sehr bald in die Kommunikation dafür gehen. Und Entbürokratisierung als letzter Punkt. Vieles von dem, woran auch wir wahnsinnig werden, würden wir gerne lösen, wenn es in unserer Ressortzuständigkeit läge. Und ganz oft liegt auch Bürokratie schlichtweg daran, dass Vereine, Firmen oder staatliche Strukturen sich schlichtweg an dieselben Regeln halten müssen. Und nur weil jemand in einem menschlicheren, besseren Zweck tätig ist, muss er trotzdem die Regeln beachten. Also beispielsweise Lebensmittelsicherheit, Arbeitsschutzrichtlinien oder sowas. Das wird nicht deshalb außer Kraft gesetzt, nur weil jemand ehrenamtlich tätig ist, weil ein Gefahrgut oder eine Lebensmittelsicherheit oder sonst was kümmert sich nicht darum, ob der Kuchen verkauft wird von einem Ehrenamtlichen oder von einer Bäckerei, weil derjenige, der hinterher eventuell Magenprobleme hat, den kümmert das auch nicht. Der bleibt nicht gesünder, nur weil der Kuchen ehrenamtlich gebacken worden ist. Also das sind Sachen, wo wir teilweise höchstwahrscheinlich auch manchmal an Grenzen stoßen werden. Das bitte ich einfach nur mitzubedenken, dass der Zweck an der Stelle nicht Regeln außer Kraft setzen darf. Und ja, ansonsten, was offen geblieben ist, bitte noch melden. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dr. Stegmanns. Dann darf ich jetzt konstatieren, dass ich keine weiteren Wortmeldungen mehr sehe. Ja, Kollegin Paulmann.
Ich würde einfach nur noch mal die Chance nutzen, den drei Organisationen, die wir hier heute am Tisch haben, wirklich zu danken. Wir bemühen uns um die Ehrenamtlichen, aber sie machen die Hauptlast. Und das ist wirklich ein großes Gut, was wir hier in unserem Land haben, dass wir wirklich starke Organisationen haben, die den Ehrenamtlichen zur Seite stehen. Und dafür unser herzlicher Dank, dass es sie gibt, dass sie sich immer wieder bemühen, dass sie auch immer wieder den Finger in die Wunde legen, auch uns Politiker aufrütteln und sagen, hier Leute, da läuft irgendwas nicht rund und dieses Problem müsst ihr angehen. Also wir sind jetzt am Schluss der Periode, deshalb denke ich, ist das auch wirklich mal angebracht zu sagen, also wir freuen uns, dass wir sie an unserer Seite haben und uns begleiten. Recht herzlichen Dank dafür.
Danke für das Statement. Keine Sorge, ich hätte im Namen des Ausschusses und auch im Namen aller Fraktionen das genauso formuliert. Dazu komme ich gleich. Ich will Danke sagen für die Zeit zu diesem Tagesordnungspunkt 1. Ich glaube, es war nochmal sehr eindrücklich, was Sie uns heute ein Stück weit auch mit auf den Weg gegeben haben. Ich glaube, dass da viele Impulse, richtungsweisende Impulse für die nächste Legislaturperiode dabei sind, egal wie die im Ergebnis ausschauen wird. Dann darf ich Tagesordnungspunkt 1 schließen und will zum Tagesordnungspunkt 2 Verschiedenes kommen. Ich will nochmal in die Runde gucken, da gibt es keine Wortmeldungen. Dann schließe ich auch den. Und meine Damen, meine Herren, dann will ich zunächst einmal Danke sagen. Danke im Namen des Unterausschusses an das Ministerium für die gute und enge Zusammenarbeit. Ich glaube, dass wir auch dank Ihrer Unterstützung einiges auf den Weg haben bringen können. Ich will stellvertretend für alle Wegbegleiter, die wir jetzt über diese 4 Jahre hatten, Danke sagen an Sie, Herr Holze, an den Herrn Chemnitzer, an den Ansgar Klein,
weil Sie ein Stück weit natürlich schon, und deswegen sind Sie heute auch eingeladen gewesen, symbolhaft unsere Wegbegleiter darstellen. Und ich glaube, dass es das heute sehr schön gezeigt hat. Es ist dieser kritisch-konstruktive Umgang. Es nützt uns ja im Bereich der Engagementpolitik und des Ehrenamt nichts, wenn wir uns immer auf die Schulter klopfen und uns gegenseitig loben und sagen, es ist alles super, sondern wir werden vor Ort nur Verbesserungen erzielen, wenn wir auch die Kraft haben, uns kritisch-konstruktive Dinge zu sagen. Und wir haben ja tatsächlich in diesen 4 Jahren und haben das an vielen Stellen auch schriftlich niedergelegt, aufarbeiten können, an welcher Stelle es besser werden muss. Wir sind, ich will das so deutlich sagen, weit weg von einer Konstellation, wo man sagen muss, da kann man im Interesse des bürgerschaftlichen Engagements Ruhe geben. Es ist heute wieder angeklungen, das Thema Bürokratie, das uns in vielen Bereichen beschäftigt und sicher auch bei der Frage der unterstützenden Strukturen. Und allein deswegen, glaube ich, sind diese letzten 4 Jahre noch mal sehr eindrücklich gewesen. Ich will dem Sekretariat ausdrücklich Danke sagen. Das ist mit sehr viel Vorbereitung, mit sehr viel Organisationstalent verbunden. Herr Jonscher, dafür einen herzlichen Dank. Sie haben an mancher Stelle gar keine Vorstellung, was denn hinter den Kulissen an Zeit bindet. Und auch an Sie, Frau Karat, herzlichen Dankeschön. Auch von mir ganz persönlich, weil es natürlich für mich auch eine erhebliche Arbeitserleichterung ist, wenn die Sitzungen so professionell vorbereitet sind. Ein Danke gilt es noch zu sagen an die Mitglieder. Sie werden es an der einen oder anderen Stelle mitbekommen haben, aber der Ausschuss, der Unterausschuss hat sich von Anfang an zum Ziel gesetzt, dass wir im Konsensprinzip arbeiten wollen. Da geht es nicht darum, etwas zu überhöhen, aber ich glaube, dass es schon auch mal lehrreich ist und auch gut für die Sache, wenn man eine Diskussion so führt, dass man sich vor allem mehr auf die Dinge konzentriert, die einen verbinden, als die, die einen trennen. Und ich glaube, dass auch das für uns alle in den letzten 4 Jahren einen gewissen Mehrwert gebracht hat. Und von mir persönlich dann auch nochmal ein ganz herzliches Dank an die Obleute. Wir haben ja dann in den Obleuterunden auch viel Zeit miteinander verbracht. Und das ist auch ausgezeichnet gewesen, immer durch einen vertrauensvollen und freundschaftlichen Umgang, fraktionsübergreifend, in alle Lager hinein. Auch das tut mal gut, gerade weil man es eben politisch nicht immer so gewöhnt ist. Und das hat vor allem bei mir dazu geführt, dass diese letzten 4 Jahre wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Ich wünsche dem Ausschuss weiterhin alles Gute. Das will ich formulieren im Namen aller Fraktionen. Wir haben fraktionsübergreifend postuliert, was wir uns für die nächste Legislatur wünschen. Ich glaube, wir alle machen einen gewaltigen Schritt nach vorne, wenn wir dann auch in Koalitionsverhandlungen, egal wer von uns darin verhaftet ist, die Kraft haben, diese Position auch weiter inne zu halten. Ich glaube, die Zeit ist reif für einen ordentlichen Ausschuss. Auch das nochmal im Namen von allen Fraktionen hier so deutlich formuliert. Ich bedanke mich bei Ihnen für die gemeinsame Zeit, wünsche Ihnen eine schöne Sommerpause. Bleiben Sie bitte gesund und ich würde mich riesig freuen, wenn wir einander wiedersehen bei anderen Gelegenheiten, vielleicht unter anderen Überschriften, aber dann bitte immer noch genauso freundschaftlich verbunden und hoffentlich gesund. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute und einen schönen Nachmittag noch.